Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Es ist wieder WIMAF-Zeit. Wiedersehen macht Freude. Euer Lieblingspodcast. Und deswegen muss ich gar nicht sagen, dass es schön ist, dass ihr wieder zuhört, weil wenn das euer Lieblingspodcast ist, hört ihr sowieso zu. Dann ist das ja eigentlich logisch. Dann ist das ja eigentlich sehr erwartbar, dass ihr hier gerade zuhört. Und ich krieg schon von Maria. Mein Name ist Nils Buckeberg. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass ihr wieder zuhört. Und neben mir sitzt die charmante Stimme, ohne die hier gar nichts gehen würde, die gerade ihren Kaffee schlürft, Maria Lorenz.
Hi.
Hi, Maria. Schön, dass du auch so viele warme Worte für unsere Zuhörer hast.
Das haben sie verdient. Sie wissen schon, wen ich meine.
Heute haben wir nicht nur einen fantastischen Film, über den wir reden wollen, sondern auch einen ganz großartigen Gast, den ich persönlich wahrscheinlich besser kenne als jeder andere Mensch, der sie jemals interviewt hat.
Absolut.
Herzlich willkommen an die großartige Schauspielerin und noch bessere Freundin Chiara Schoras. Hallo, oh, Chiara.
Hallo Nils, hallo.
Schön, dass du da bist.
Hallo Maria.
Ist eine ganz
und hallo liebe Zuhörer natürlich, da muss man jetzt auch immer dran denken.
Ja,
ne?
Ja, genau. Das stimmt. Ja. Wobei wir das in 10 Minuten vergessen haben.
Das hoffe
sorry nochmal auch jetzt schon wieder an euch, dass wir wieder essen, trinken, schlürfen und alles
das
machen.
Das darf man hier auch tatsächlich. Ja, ja. Ach wie schön. Ja. Also, ich habe mich beeilt, mein Espresso zu trinken, aber nein.
Aber ein Espresso ist ja auch schnell getrunken.
Da hast du vollkommen recht. Richtig. Aber ich kann ja den Ahornsirup zwischendurch schlürfen.
Hier ist auch noch Wasser, also, kannst du ein bisschen Ahornsirup.
Ist es nicht auch im Namen so ein bisschen drin? Espresso, was heißt das?
Ja.
Schnello?
Schnello? Schnello. Genau. Espresso.
Ja. 2 Espresso, ja. Bitte. Mhm. Das ist ein ganz besonderer. Also, es ist ja wirklich was. Also, ich möchte nicht unsere anderen Gäste niedermachen, aber ne, sind wir mal ehrlich. Heute haben wir schon den besondersten
ist
Gast.
Ist eine Familienfolge.
Ist eine Familienfolge.
Ja, genau. Wollte ich eher sagen, ja. Es ist Familie.
Ja, es ist Familie. Die anderen waren halt so entfernte Bekannte, denen man auch jetzt in Zukunft wieder kühl zunickt auf Partys.
Ich auch, genau. Ja. So, ich maximal. Weiß ja gar nicht, wer war denn alles hier? Habt ihr das jetzt schon oft gemacht?
Ja. Oli P. war zum Beispiel hier.
Ja, sehr gut.
Simon Gose-Johann war hier. Caro Cornelius. Lieber hier.
Anja Rützel. Okay. Matze Hielscher.
Ah ja, den kenne ich auch. Ja. Ach stimmt, das war ja der quasi eingeschlafen ist, während der.
Genau.
Vor Hass.
Vor Hass.
Ja. Der uns alle 10 Minuten gefragt hat, warum musste ich
Ernst?
Diesen Film gucken.
Ja. Sehr gut. Ja.
Das ist eine sehr emotionale Folge gewesen für uns alle. Vor allen Dingen, weil da auch, das wird wahrscheinlich heute nicht so sein, weil wir heute den Film alle fantastisch fanden.
Natürlich.
aber Nils fand halt die Piratenbraut super und Matze halt absoluten Horror. Und sie beiden haben sich gegenseitig versucht zu erklären, warum. Es hat
warum
nicht funktioniert.
Der jeweils andere falsch liegt. Vor allem.
Ach, wie super. Ja. Ihr habt die Piratenbraut geguckt. Ist ja der gleiche Regisseur von, haben wir jetzt schon eigentlich erzählt, welchen
von dem
Film,
den wir heute gucken.
Genau.
Besprechen haben wir noch nicht gesagt. Das wirst du jetzt wahrscheinlich einleiten.
Aber die Episode hier, die Leute gerade hören, heißt ja auch so wie der Film. Deswegen werden sie wahrscheinlich schon wissen, was wir heute besprechen.
Aha. Okay. Ach, mal lustig, weil gut, dass du das sagst. Weil wir haben am Anfang auch immer so ganz geheimnisvoll getan, bevor wir den Filmnamen sagen, bis uns einfiel, die Episode heißt so. Das haben wir alle schon gelesen.
Ah, okay, okay.
Denn wir reden heute über Cliffhanger, auch von Rennie Harlin, wie du richtig bemerkst, der gleiche Regisseur wie die Piratenbraut.
Wir gucken ja alle Filme von Rennie Harlin.
Genau.
Ah, okay.
Das ist ja unter anderem eine der vielen Reihen, die wir gucken.
Der hat ja auch, was, Stirb langsam?
Zwei hat er gemacht.
Genau.
Aber noch viele andere Perlen und auch manche, die einfach
Steine.
Das Sandkorn geblieben sind. Ja. Das Sandkorn in der Muschel geblieben sind.
Ja. Aber das ist interessant, weil ich habe mich tatsächlich bei Gina Davis gefragt, weil er hat ja 2 Filme mit ihr gemacht. Also einmal die Piratenbraut und
Tödliche Weihnachten.
Ja. Den ich damals auch gesehen habe. Den fand ich auch gar nicht so gut.
Das stimmt, das war der auch leider gar nicht.
Und dann habe ich mich gefragt, was macht denn eigentlich Gina Davis?
Ja.
Gibt es die überhaupt noch? Arbeitet
haben wir
die noch?
Haben wir zuletzt gefragt, ne? Haben wir nicht sogar recherchiert?
Ja, und wir haben auch irgendwas Aktuelles gefunden, aber ich habe es schon wieder vergessen.
Was nicht eine Serie? Hat sie nicht irgendeine Serie gespielt?
Ja, stimmt.
Na, stimmt. Oh. Genau, und die ist doch so mega operiert. Ja. Die ist doch so schief operiert.
Das ist auch eine von diesen Katzenfrauen.
Ja, genau.
Wo ich immer mich frage, gibt es keine richtigen Freunde, die haben gesagen, komm,
mach das nicht. Nee, bitte tu's nicht.
Weil die Idee, wir verstehen das, aber du siehst halt aus wie eine Katze in 2 Jahren. Und vor allem sehen die dann auch immer alle gleich aus, finde ich.
Alle, finde ich auch. Das ist so wirklich wie
so wie
ein Stempel,
zum Beispiel Courtney
ne?
Cox. Sind nicht so scheiße wie
ja,
die aus.
Ja, voll.
Weil die,
weil
ist
die
so
war
hübsch.
So schön. Ja. Ja.
Und ich finde auch, dass wenn die Frauen quasi in Ruhe altern, dann sehen die auch meistens eigentlich total hübsch aus.
Das gilt aber nicht nur für die Frauen, auch für so Männer wie Sylvester Stallone.
Yes.
Muss man sagen.
Sylvester Stallone, wobei wir den in Italien nennen.
Ja. Wobei der natürlich operationsmäßig niemandem irgendwas nachsteht.
Also, das stimmt.
Brauchen wir ihn jetzt mittlerweile nicht
raus. Das ist echt Gruselkabinett. Ja. Ne?
Er ist auch voll. Eine Katzenfrau geworden. Ja.
Aber, was man sagen muss, ich finde, es gibt kaum einen Film, in dem der also in allen Belangen super in Shape ist, Haare schön, alles super ist wie in Cliffhanger. Ich finde, Cliffhanger ist die absolute Blüte von Sylvester Stallone. Die gut Aussehblüte von Sylvester Stallone.
Aber jetzt lass mich mal fragen, hat dir der Film gefallen? Jetzt mal nur mal so vorweg schon mal.
Also gefallen ist jetzt wahrscheinlich übertrieben. Also ich finde tatsächlich, also es ist ein Film, den kann man gucken, aber den muss man nicht unbedingt geguckt haben.
Hattest du ihn schon gesehen? Also war das das erste Mal?
Das habe ich mich die ganze Zeit gefragt. Das ist ganz oft bei mir so. Ich gucke Filme und überlege, habe ich die schon gesehen oder nicht?
Das geht mir auch so.
Und bei dem weiß ich tatsächlich bis jetzt nicht, ob ich den schon mal gesehen habe. Ich bin der Meinung, ich hätte den mal gesehen, aber ich fand den
okay.
Okay.
Aber immerhin.
Was ist denn dein Grundfazit, Maria?
Mein Grundfazit zu dem Film?
Ja. Zum Leben allgemein. Ja,
also, weißt du, Nils, leben und leben lassen, wenn der Stein rollt, setzt er kein Moos an. Ja. Nee, also ich fand den erstaunlich spannend. Ich hätte gar nicht gedacht, dass ich den so spannend finden würde. Also, dass ich wirklich ein paar Mal so, ich fand den auch relativ gut gealtert. Abgesehen von einigen Klamotten.
Ja.
Ich meine, gut, Schnee sieht immer noch aus wie Schnee. Also, aber so auch von den Special Effects und so, wie ich fand den ganz gut gealtert. Also ich fand ihn überraschend gut. Ich dachte, ich würde ihn so trashig finden. Mhm, aber jetzt auch nicht so, dass ich ihn mir wieder angucken muss. Aber so überraschend gut ist vielleicht.
Ja.
Aha, okay.
Ich war auch gut besser unterhalten, als ich gedacht hätte. Und ich fand den vor allem, woran ich mich nicht mehr erinnern konnte, war, dass der so hart ist. Ich finde den wahnsinnig hart für so einen Action-Mainstream-Kinofilm. Also wenn man sich heute Marvel-Filme oder was sonst Action-Mainstream-Kino ist oder so, die sind alle nicht so nahezu brutal oder blutrünstig, wie das Cliffhanger in diesen paar zentralen Kampfszenen und so ist. Das fand ich schon bemerkenswert.
Ich war richtig erschrocken, als der Jugendliche erschossen wurde.
Ja, also bei mir war das so, ich finde das, was du sagst, finde ich ganz interessant, weil ich habe auch gedacht, boah, der ist extremst gewaltig, so, ja. Also gewalttätig. Ja. Also auch dieses Ding, wo der den da so hoch.
Genau, in diese Stalaktiten.
Ja, genau.
Stimmt.
Das fand
dieses
ich echt.
Dieses Deadlift-Ding.
Wo der den so aufschlitzt.
Und dann so aufschlitzt und dann auch so hängen lässt und dann lässt er den ja los und dann fällt er runter und du siehst halt wirklich auch so ein Loch im.
Stimmt.
Und ich habe, und das hat auch ständig gab es so gewalttätige
Morde.
Genau. Ja. Aber das fand ich halt eben genau, das fand ich so ein bisschen schwierig, weil ich fand den sonst nicht so spannend.
Ah ja.
Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, es kommt dann immer so plötzlich aus dem Nichts.
Ja.
So, und das, also was ich immer geil finde, ich liebe so Actionfilme und ich mag auch brutale Filme so, aber das war immer so plötzlich brutal und dann flachte das wieder sofort ab, finde ich. Also es hat nie so, so einen Spannungsbogen gehalten und es wurde auch ganz oft nicht eingehalten oder weitererzählt. Also ich finde, die Figuren habe ich auch oft die Motivation nicht verstanden.
Ja. Mhm.
Ich fand, das war alles relativ banal erzählt.
Das stimmt.
So, also dramaturgisch ist das nichts.
Nee, das
so.
Stimmt.
Und deswegen fand ich das dann so erschreckend, dass er dann so brutal dann immer war.
Ja.
So. Und ich habe auch gelesen, dass der tatsächlich so brutal war, also viel zu brutal auch für Amerika, dass die so eine Version gemacht haben, wo diese ganzen brutalen Szenen rausgeschnitten wurden. Und dann erst wieder im Nachhinein. Und Europa war dann nochmal eine andere Auflage. Und dann dachte ich so, echt? Okay, kann ich mir gar nicht vorstellen. Und dachte ich so, oh, okay, jetzt weiß ich warum. Das war schon echt blutrünstig. Ja.
Ich erzähle mal kurz die Grundstory für die Hörer. Also im Prinzip, ich habe jetzt leider den Charakternamen von Sylvester Stallone vergessen.
Die heißen ja immer
Sylvester Stallone.
Sylvester Stallone.
Genau. Oder ich glaube, ach, warte mal, ich habe es mir noch aufgeschrieben. Nee. Sly. Nee, das war er auch nicht. Geil, dass ich mich freue, aber ich habe original Sly geschrieben. Also der ist so ein Bergrettungsdude. Und das fand ich überhaupt diese Anfangsszene, ne, wo seine so zwei Freunde von ihm, also sein bester Kumpel mit seinem Mäuschen, einfach so, wie du auch schön gesagt hast, sich offensichtlich morgens in Joggingklamotten gedacht haben, gehen wir mal zur gefährlichsten Stelle hoch. So völlig, weil die saßen ja wie in so einem Vogelnest da auf diesem kleinen Dings. Jedenfalls ist das die erste Szene, dass die da oben in den Bergen rumhängen und Sylvester Stallone und seine Hubschrauberfreunde kommen, um die da irgendwie aus einer blöden Situation rauszuholen. Alle so auch am Lachen und witzig und boah, guck mal hier und so. Und dann will er sie, die Frau irgendwie auf so einem Seil rüber zum Hubschrauber schicken und dann geht da was kaputt und will sie festhalten, bla bla. Und jedenfalls rutscht sie ab und stirbt.
Die Freundin seines besten Freundes.
Und das ist natürlich, also da.
So. Die auch Kletteranfängerin ist, wie sie sagen. Wieso nimmst du eine Anfängerin mit auf den Berg, sagen
genau,
sie.
Genau, genau. Weil er wahrscheinlich ein bisschen angeben wollte, so, guck mal, ich zeig dir den besten Blick der Stadt. Und jedenfalls stirbt sie dann und das ist im Prinzip wie so eine Art, eigentlich geht dann erst so der Vorspann los, so ein bisschen gefühlt.
Ja.
Und auch in echt, glaube ich, ne, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall ist dann die nächste Szene 8 Monate später. Und er kommt dann zurück, also wir erfahren, dass er 8 Monate auch weg war, also nach der Beerdigung gleich abgehauen ist und zu Jessie, seiner Freundin, kommt, von der ich mir den Namen aufgeschrieben habe. Und auch einfach nach 8 Monaten wieder so vor ihr steht, so, hi. Und sie natürlich, alle sind mega sauer, alle haben ihr Leben weitergelebt und dann gibt es eben diese Situation, dass es einen Flugzeugabsturz gab und dass da irgendwelche Gangster versucht haben, 1.000-Dollar-Scheine aus einem anderen Flugzeug zu stehlen. Da habe ich auch noch ein lustiges Trivia nachher dazu. Und dieses Geld ist aber abgestürzt, inklusive der Gangster. Und die rufen jetzt eben, weil sie selber nicht rausfinden aus dem Wald und auch die Koffer nicht finden und irgendwie Hilfe brauchen, tun so, als wären sie in Not und rufen diese ganzen Bergretter. Ich weiß gar nicht, Bergretter.
Bergwacht oder
Bergwacht,
so.
Bergwacht, genau. Ja. Und weil halt Sylvester Stallone gerade in der Stadt ist, um seine restlichen Sachen zu holen und Jessie zu fragen, ob er nicht einfach mit ihr abhauen will, geht er sozusagen los und dann mache ich das mal schnell. Und dann geht halt eigentlich die Story erst richtig los. So, dann werden die eben als Geiseln genommen und sollen die dann durch den. Und dann gibt es quasi 1.000 Konflikte auch gleichzeitig, weil sie natürlich mit den Gangstern, aber auch die beiden unter sich, also Sylvester Stallone und sein bester Freund, dessen Freundin er eben fallen gelassen hat und so weiter. Und das ist zumindest so erstmal die Prämisse, dass sie dann mit diesen Gangstern durch die Berge ziehen, wo auch plötzlich immer mal auch Frühling ist und dann wieder tiefster Winter, also auch ganz unklare Wettersituation. Um eben diese Geldkoffer zu sammeln, wo irgendwelche, aber das können wir ja nach und nach. Aber das ist erstmal so die Prämisse.
Ja.
Genau. Aber dich hat das Klettern sehr beeindruckt.
Ja.
War auch sehr beeindruckend.
Ich fand das, das war ja auch damals, als er rauskam, einer der ersten Filme, die Free-Climben so thematisiert haben. Ich weiß nicht, dass das dann plötzlich super interessant für alle war. Und man kannte es ja vorher schon mal so von so Fotos, aber dieses, da hat man das dann mal so in einem Film toll inszeniert auch gesehen. Und wie der ja auch ganz am Anfang klettert, der ja so einen Überhang, also so, wo er dann so drunter hängt sozusagen, um da so über diese Kante zu klettern.
Das sieht auch so unrealistisch aus, dass Menschen so wirklich klettern können, finde ich.
Das ist echt krass.
Also einfach nur so und dann.
Ja.
Krasse Kraftsache und Konzentration und so, da ist und Lebensgefahr kommt ja irgendwie auch noch dazu. Also das fand ich in dem Film auch sehr beeindruckend dargestellt. Und Stallone, man sieht ja oft, wenn Leute gedoubelt werden und so, sieht man in dem Film gar nicht so oft, erkennt man die Doubles nicht so oft.
Finde ich zum Beispiel total.
Findest du?
Ja, es gibt sogar, ich finde es gab sogar, also ich weiß ja gar nicht mehr, welche Szene das genau ist, da war es sogar eine nicht wirklich gefährliche Situation.
Ja.
Und da dreht er sich so ins Halbprofil und du siehst sofort, dass das nicht Sylvester Stallone ist. Aber sowas, also so unlandet mich jetzt, dass dir das nicht aufgefallen
ist. Ich bin vielleicht noch unter dem Eindruck von Face Off, den wir zuletzt gesehen haben, wo die nicht mal die gleichen Frisuren haben.
Aber das hast du, glaube ich, mal schon mal erzählt. Ja. Stimmt.
Absoluter Wahnsinn. Dieser wildfremde Mönch da plötzlich durchs Bild rennt.
Da denkt man, das soll jemand anders sein. Nur weil er den gleichen Anzug anhat, soll er das jetzt sein. Aber ein paar Sachen scheint er schon selber gemacht zu haben. Also man sieht ja schon, was er selber macht. Und das ist
stimmt.
Natürlich auch so ein paar Kraftsachen.
Er ist dass er kräftig ist, ist, glaube ich, auch keine Diskussion.
Klar, ja. Nein, glaube ich
auf
jeden auch.
Fall. Aber also so, ich glaube, dieses krasse Klettern kann der nicht. Da muss man, glaube ich, eine ganz spezielle
Muskelsache. Und ich habe gelesen, dass der damals, oder vielleicht immer noch, ganz, ganz, ganz höllische Höhenangst hat.
Ja.
Und da habe ich mich jetzt gefragt, warum mit Höhenangst, also ich kenne das, in der Familie haben wir ja jemand, der Höhenangst hat und ganz schlimm.
Mhm.
Und also da käme sowas überhaupt nicht in Frage. Und ich frage mich als Schauspieler, wie krass, also A, würde ich gerne wissen, ob es dadurch besser geworden ist, ob der das tatsächlich bewältigt hat und es quasi als Therapie benutzt hat, oder ob das warum hat der das gemacht? Mhm. Und vor allem wirklich, man sieht ja die Szenen, wo der da hängt. Mhm. Ne? Also ja. Gerade die Anfangsszene, Anfangssequenz ist Hammer. Die finde ich zum Beispiel auch super, diese Helikopteraufnahme. So, ne? Ja, genau, wie er da hängt und dann hängt er tatsächlich nur mit einer Hand und winkt kurz so rüber und dann schwingt er sich so hoch. So. Obwohl ich es, also beeindruckend finde ich es auch noch bei Mission Impossible.
Da habe ich auch sofort dran
Tom
gedacht.
Tom Cruise, weil da ich's die auch sofort ist, weil das ist ja genauso ein und der hängt da ja wirklich fast 90 Grad.
Erinnert auch einen echt sehr daran, die Szene.
Mega,
ne?
Glaube ich auch. Also ich glaube, das ist eine große Inspiration gewesen, oder? Ja. Also oder Tribute oder sowas, genau. Aber das fand ich interessant.
Ich habe auch gelesen, dass er in einem Interview gesagt hat, dass er die Rolle deswegen angenommen hat, um gegen seine Höhenangst, um da aktiv gegen vorzugehen, weil er quasi so diszipliniert ist, das wusste er, dass wenn er am Set ist und das machen muss, dann macht das. Weil dann sein Teamgeist sozusagen größer ist als seine Angst. Also, oder zumindest war das die Idee von ihm. Und dann hat er so gedacht, wenn ich mich innerhalb eines Jobs dazu zwingen muss, wird es besser. Allerdings habe ich nicht rausfinden können, ob es dann besser wurde.
Ja,
dann sollte er vielleicht mal ein Bibliothekar spielen.
Oder ein Opa.
Oder ein Opa.
Gibt es da diese schöne Geschichte über Stallone, der hat so ein Bild von so einem deutschen Künstler gehabt. So ein junger Künstler, der aber schon wahnsinnig teuer ist, wo so Stroh auf das Bild geklebt war. Und die Idee von diesem Bild ist, dass das mit der Zeit verfällt. Also, dass das dann so abfällt und so, weil das die Idee ist, dass das Bild gleichzeitig auch sozusagen Zeitverlauf Zeitverlauf darstellt und so. Und dann sind immer wieder so einzelne Strohhalme von diesem Bild runtergefallen und bei Stallone irgendwie im Flur. Und er fand das so ätzend, weil er gesagt hat, das Bild war so teuer, dass die dann immer wieder dran geklebt hat.
Oh Gott, das finde ich aber so lustig.
Das finde ich mega gut.
Ja, da hat sich bestimmt irgendwo so ein Kunstvermittler irgendwo erschossen an dem Abend, als er das gehört hat. Kunstvermittler, ne?
Ja, Kunstvermittler.
Ja, die vermitteln dann. Ja. Gibt es auch so eine App wie Tinder? So, nee. Das ist echt eine geile Story. Ja, aber ich fand auch diese Szene wahnsinnig spannend inszeniert, wie die Gurte so nacheinander so abziehen. Das fand ich total gut gemacht, so wie man das so sieht. Die haben am Ende am Abspann.
Sie abstürzt, wo sie da fast abstürzt, meinst du?
Genau, wo sie ja dann auch abstürzt. Ah, ja. Genau. Und sie haben am Ende
die Freundin, ganz am Anfang.
Ach, sie, ja, ja, genau. Okay. Mhm.
Das fand ich halt auch wirklich sehr spannend und auch so greifbar inszeniert, also dass man richtig gemerkt hat, und am Ende im Abspann steht, dass der Gurt mit Absicht präpariert wurde, damit das so passiert, weil die Firma, die diese Gurte herstellt, geklagt hat, dass ihnen unterstellt wird sozusagen in dem Film, dass ihre Gurte nicht halten.
Verstehe.
Und deswegen mussten sie in den Abspann schreiben, dass der mit Absicht so präpariert wurde, dass dieser Unfall passiert. Wo ich sagte, nee, der Unfall ist nicht passiert, Leute, ihr habt einen Film gedreht.
Ja,
aber so, ne, mussten sie reinschreiben.
Ja, vor allem steht es auch ganz am Ende, wo die Hälfte der Zuschauer sowieso schon draußen
ist. Hälfte?
Sind.
Da ist niemand mehr da.
Aber ist euch eigentlich bei dem Film zwischendurch mal so ein bisschen das Gefühl hochgekommen, boah, die sind echt schlechte Bergretter?
Absolut. Ja, also erstmal selber so mit so Leuten, die es nicht können, loszurennen, finde ich eine super gute Idee.
Ah, das.
Aber auch so witzig die ganze Zeit und so,
voll.
Ja, schick doch rüber und also ja, fand ich auch.
Und nicht nur das, also nicht nur die Anfangssequenz, also da auch natürlich, weil dieses Ding, wenn das, also dieser Gurt sich da quasi löst oder nee, es ist ja das Plastikstück, was sich quasi aufbricht
genau.
Und dann der Gurt da durch.
Genau.
Und das macht man ja, bevor man losgeht, checkt man ja immer das ganze Material. Und da hatte ich schon auch so ein bisschen oft immer wieder das Gefühl, und auch in anderen Sachen, also auch in den Verfolgungsjagden und was auch immer, wo ich so dachte, so, es sind so unüberlegte Dinge, die da passiert sind, habe ich mich dann schon auch dabei erwischt zu denken, also so gute Bergbretter seid ihr aber nun wirklich
auch
nicht.
Auch ihr so mit ihr so flirtet und nebenbei so ohne zu gucken ihren Dings da so an, weil ich dachte,
okay. Sowieso, also vor allem sein bester Freund ist auch jemand, der die ganze Zeit nur impulsiv handelt, also auch wenn der mit diesen Verbrechern unterwegs ist, der macht ja immer was, wo jeder sagen würde, normalerweise macht man das nicht, weil man glaubt, dass die einen dann sofort töten. Und der macht das halt andauernd. So irgendwo hinrennen, rufen, keine Ahnung was.
Ja, stimmt.
Und so.
Auch den Helikopter, das ist ja auch so eine Situation, wo er dann losrennt und natürlich eigentlich den Impuls überhaupt gibt, den zu erschießen, den anderen zu erschießen. Da habe ich auch gedacht, nein!
Ja.
Du bist ja auch, wir haben dich ja auch unter anderem, oder wir haben diesen Film auch für dich ausgesucht, nicht nur, weil du schon mal fast mit Sylvester Stallone gedreht hättest, was du uns gleich noch unbedingt erzählen musst.
Dem operierten oder dem unoperierten?
Da war der damals, glaube ich, noch, also zumindest.
Ja, da ging es schon so langsam.
Ja, vielleicht.
In Teilen.
Ganz langsam bergab. In Teilen. Aber das Lustige ist ja, dass Cliffhanger spielt in den Rocky Mountains, aber ist fast komplett in Südtirol gedreht, in den Dolomiten, um die Ecke von Bozen. Und du bist ja die Kommissarin im Bozen-Krimi. Das heißt also, es ist mit einer 99-prozentigen Quote möglich, dass du schon am gleichen Drehort wie Sylvester Stallone gedreht hast.
Das habe ich tatsächlich immer wieder zwischendurch, habe ich gedacht, oh, kenne ich das?
Hast du irgendwas erkannt?
Nee, leider nicht. Also das ist natürlich, als ich das letzte Mal jetzt in Bozen war, das war im August, da durfte ich auch das allererste Mal mit dem Helikopter fliegen.
Ah, ja. So. Stimmt, du hast da was gedreht.
Ja, genau. Und die haben also quasi Luftaufnahmen. Und das haben wir jetzt in letzter Zeit sehr oft
Drohnen.
Mit der Drohne, danke. Mhm. Genau, die Drohne gedreht. Und jetzt haben sie aber gesagt, nee, wir brauchen echt mal wieder richtig gute Luftaufnahmen.
Ja.
So. Und wirklich steil nach oben bis zu 3000, 4000 Meter Höhe und so. Und dann habe ich das große Geschenk gehabt, dass ich mitfliegen durfte.
Cool.
Und das war jetzt auch tatsächlich so, also das fand ich auch, waren super Aufnahmen, ne, die sie jetzt hier bei Cliffhanger hatten. Ja. Weil da dachte ich echt so, boah, das erinnert mich tatsächlich auch so steil an diesen Felsen dran vorbei und so. Und da gab es so Momente, wo ich immer wieder dachte, oh, ich kenne dieses Gefühl, da so drüber zu fliegen oder so durch, so zwischen zwei Felsen durch und so. Super geiles Gefühl.
Optisch war der eh der Hammer.
Super,
sofort in die Berge.
Absolut, fand ich auch. Also da habe ich auch, und dann habe ich natürlich an unseren Vorspann auch gleich gedacht, weil unser Vorspann fängt ja quasi auch so ein bisschen an, so die Flüge durch diese Dolomiten. Ja, und dann habe ich auch gedacht, ach wie geil, weil da fahre ich ja jetzt in 2,5 Wochen wieder hin und dann geht's da wieder los. Dann bin ich auf der Jagd nach den Bösen in den Dolomiten.
Vielleicht sind die Geldkoffer auch noch da.
Wer weiß, genau. Ich mal Ausschau halten, stimmt, du hast recht.
Aber nicht morgens mit irgendeinem Typen auf dem Berg hoch.
Obwohl, nee, geht ja gar nicht. Idee. Die sind ja alle verbrannt worden von ihm.
Der teure Heizkosten.
Das fand ich auch so krass. Also statt dieses Geld einzusammeln und es dann irgendwann mal abzugeben, also den ersten Koffer hat er komplett verbrannt, sein Lagerfeuer damit zu befeuern. Und die anderen hat er dann irgendwie entweder vom Berg geschmissen, die anderen hat er dann in den Helikopter reingeschmissen,
Wie viel waren drei Koffer, waren es, ne?
Mit Bargeld scheint das nicht so zu haben.
Nee.
Das ist eine Anspielung, ja.
Nö, aber da ist er ja irgendwie in dem Film wirklich sehr anti-eingestellt.
Ja, deswegen ist er wahrscheinlich auch nach 8 Monaten zu dem Mäuschen zurückgekommen, weil er nichts mehr hatte. Weil er zu ihr. Aber übrigens, als er dann so zu ihr gekommen ist und dann hat sie da mit dem Pferd abgehangen und der Hund und diese Hütte und die Berge und so, dachte ich, oh, ich habe so die Schnauze voll von der Großstadt. In dem Moment.
Ja, das stimmt. Weil das war da auch echt sehr
richtig
schön.
Richtig geile direkt, Natur ist echt der Hammer.
Muss ich auch sagen, also ich sag euch ja mehrmals, kommt mich da jetzt endlich mal besuchen, weil es ist wirklich super, super, super schön.
Vor allen Dingen, weil, und ich finde es so interessant, dass es ja offensichtlich so genetisch in einem angelegt ist, dass man das als Jugendlicher super boring findet. Und was soll ich denn da? Oh, noch ein Berg. Weil meine Eltern waren auch mit mir wandern, ich habe es gehasst.
Ja, stimmt. Okay, als Kind ist das auch so, aber sonst ist es so geil, also so einen Berg zu erklimmen. Und übrigens auch nochmal zu dem Wetter, was du eben gerade meintest, ne, dass das Wetter immer so schwingt. Mhm. Das ist übrigens eine Erfahrung, die ich da wirklich mache. Also wir haben knallblauen Himmel, es scheint die Sonne, du musst dich vor dieser Sonne schützen und 20 Minuten später ist alles neblig, es fängt an zu schneien, zu hageln, also es ist wirklich sehr, sehr unberechenbar.
Ja, das ist wahrscheinlich in den Bergen dann, vor allen Dingen, wenn man auch runterkommt, ist es sofort grün und dann ein Stück weiter oben sofort wieder weiß. Genau. Ne?
Aber es ist ja, ich frage mich auch die ganze Zeit, warum sie behaupten, dass es die Rocky Mountains sind. Die Rocky Mountains kennt ja jeder, sehen ja wirklich komplett anders aus
als die Dolomiten. Das habe ich allerdings auch gedacht, ja.
Das ist so super weird.
Ich hätte es nicht gewusst.
Also hätten sie doch gar nicht so nennen
ich
müssen.
Ich hätte es nicht gewusst.
Echt nicht? Ich finde, es sieht so anders aus, als das, was man so von den Rocky Mountains kennt.
Ja. Aber, ja.
Die sehen auch immer viel goldener aus. Das ist ja da sehr, sehr silber, kaltgrau und so in den Dolomiten.
Ja, die sind sehr spitz. Also Dolomiten sind wirklich sehr spitz, sehr felsig,
wie das heißt.
Was natürlich sehr gut gepasst hat zu dem Film.
Genau, ja, total. Also Rocky Mountains sind dann auch echt tatsächlich eher weicher.
So plateauiger.
Ja, genau.
So,
Und dann ist parallel auf jeden Fall irgendwo in, keine Ahnung, weiß der Geier was, fliegt ein Geldtransporter los, wo ein paar FBI-Dudes oder was auch immer an Bord sind und auch irgendwie einen mitnehmen. Und der wird dann unterwegs vom Piloten und einem der Beamten sozusagen gekidnappt, weil die unter einer Decke hocken, sitzen, liegen,
stecken.
Vielen Dank. Eins dieser Verben war es. Mit John Lithgow, dem Bösewicht, den ich nicht ernst nehmen kann, weil ich ihn aus Hintermond gleich links kenne. Und der quasi mit einem anderen Flugzeug parallel hinfliegt und dann sollen eben die beiden alle erschossen werden auf dem Geldtransporter und die Geldkoffer und die beiden Typen per Seil in das andere Flugzeug rüber und dieser Stunt.
In der Luft.
Also, in der Luft, ja. Genau. Und dieser Stunt, den wir auch sehen, ist immer noch im Guinness Buch der Rekorde als teuerster Stunt aller Zeiten. Und der hat diesem Typen, dem Stuntman, der auch extra einzeln genannt wird im Abspann, der hat $1 Million bekommen, weil er unversichert, ungesichert, unangeleint einmal diesen Stunt machen sollte. Als völlig komplett. Er hat gesagt, ich mach's einmal, ich will 1 Million Euro dafür. Und war sozusagen, hat's einmal in real gemacht. Ja. So. Und er hat gesagt, ich versuch's aber auch nur einmal. Ja. Und niemand wollte ihn versichern und Sylvester Stallone hat ihn aus seiner Tasche versichert. Aus seiner Privat, also hat auf so viel für seine Gage verzichtet, dass man ihn versichern konnte, den Typen. Und das fand ich ja ganz interessant. Und aber das ist sozusagen dann die Story und das Flugzeug stürzt dann aber ab, weil einfach alle Trottel sind. Das ist mir übrigens aufgefallen, John Lithgow hat sich ein Team von absoluten Trotteln zusammengestellt, die gar nichts können. Also und alle 10 Minuten machen die so einen Fehler und denken, okay, dein erstes Verbrechen. Also super dumme Sachen. Und dann sind sie in den Bergen abgestürzt und da sind wir dann sozusagen im nächsten Teil des Films, nachdem
nochmal,
alle Charaktere so klar sind.
Ganz
aber
kurz mit dem Stunt.
Jetzt möchte ich nochmal an eine andere Stelle.
Mit dem Stunt nochmal. Weil du sagst, er hat gesagt, er macht das nur einmal. Aber was genau? Dass er an dem Seil rüber in das andere Flugzeug.
Ah, ja, okay. Genau. Also dieses tatsächlich, das wurde ohne irgendwie Sicherheitsdrähte, ohne irgendwas einmal gedreht, dass der Typ einmal von einem Flugzeug zum anderen. Und er hat es übrigens nicht geschafft. Er ist nicht in das zweite rein, sondern das mussten sie nochmal schneiden. Und das haben sie irgendwie so zusammengeschnitten.
Aber was hat er denn dann gemacht? Genau. Ist er wieder zurück, oder?
Das habe ich nämlich auch gelesen, dass er nämlich aus dem ersten rausgesogen wurde tatsächlich. Und er dann per Fallschirm, der hat den Fallschirm drin. Und dann per Fallschirm, den musste er tatsächlich aufmachen.
Das ist ja krass.
Ja.
Boah, wie
und gruselig. Dieser Moment ist tatsächlich im Film geblieben. Also alles andere mussten die natürlich dann schneiden. So. Ja. Aber dieser eine Moment, wo der runterfliegt, ist tatsächlich original.
Ach, ist ja krass.
Ja, krass. Finde ich auch total krass. Naja. Aber das ist immer noch der teuerste. Ach so, und das war in Europa illegal, deswegen mussten sie die eine Szene in den Rocky Mountains drin. Weil das in Europa dieser Stunt illegal war.
Ah, okay.
Den konnten sie nicht in den Dolomiten drin. Also wenn da die Berge, da muss ich jetzt noch mal drauf achten, wenn ihr das sagt, dass die so anders aussehen.
Ja, unterdessen ahnen ja die Menschen da in der Rocky Mountain Bergwacht noch nichts von dem Unheil, das sich da über ihren Köpfen zusammenbraut mit den bösewichtigen Geldkoffern.
Und wir lernen die schlimmsten Jugendlichen der Welt kennen, die super merkwürdig aussehen.
Als Stallone nämlich auf dem Weg zu, als Stallone gerade zurückkommt, auf dem Weg zu seiner Lady ist, wird er von 2 Jungs im Jeep so überholt, die fahren dann gleich auf mit ihm und hupen und winken und sagen ey, ey und bedrängen so ein bisschen und er guckt rüber und erkennt sie und es sind seine 2 Kumpels, die Surfer-Dudes. Die
ja, weil so sehen sie nämlich aus.
Bergen.
Aber auch so ganz merkwürdig. Ich habe die gleich gegoogelt, ob es sie noch gibt.
Die sahen wirklich komisch aus, fand ich auch. Also auf jeden Fall nicht so Bergjungs, wie ich sie jetzt oft sehe.
Nee, eigentlich
sehe,
so genau also diese so California
Extreme-Sport-Jungs. Ja, genau. So sehen die halt gar nicht aus. Sie sehen wirklich sehr merkwürdig aus.
Und ich bin mir auch, also im Prinzip haben sie ja auch überhaupt nichts zur Story beigetragen.
Überhaupt.
Die hätten einfach komplett weg. Also das Einzige, was sie gemacht haben, ist uns zeigen, dass John Lithgow und sein Team überhaupt keine Hemmung haben.
Ja.
Aber das haben wir auch an anderen Stellen gesehen. Ja. Also deswegen, das wäre so die einzige Aufgabe für mich für die gewesen, das, weil die den ja einfach erschossen haben, obwohl er super unbeteiligt war. Aber ja, das hatte ich schon vorher verstanden, dass die so drauf sind.
Also, ich könnte mir vorstellen, die sind so ein bisschen, sollten so ein bisschen den Spaßfaktor behalten.
Das dachte ich auch, dass die so Comic Relief irgendwie so ein bisschen sind.
Also was natürlich, vielleicht sind sie auch öfter mal rausgeschnitten worden, kann natürlich sein. Vielleicht war es irgendwie gewollt, dass die echt öfter mal einen Gag machen oder sowas.
Aber deswegen fand ich es umso darker, als er dann erschossen wurde. Der weil ich dachte auch, okay, das sind immer die Witzigen, die dann andauernd irgendwo durchs Bild rennen und so, weil sie auch gleichzeitig da unterwegs sind. Mhm. Und dann wurden wir einfach erschossen.
Aber ist nicht der Zweite, der es dann noch ins Tal schafft mit dem Fallschirm, der wird doch dann von diesem alten Helikopterpilot, glaube ich, gefunden und gerettet. Und sagt er dem nicht, dass da irgendwie Verbrecher sind? Ist er nicht quasi dafür da, um die darauf hinzuweisen, dass da Verbrecher unterwegs sind.
Ja, aber der spielt ja nie wieder eine Rolle. Also der ist landet dann ja auch mit dem Helikopter und man sieht nicht, dass der irgendwie hinten dran ist. Naja. Also
stimmt.
Ich glaube sogar, dass er einmal durchgibt, ich habe hier einen Verletzten mit drin, aber nie wieder spielt er eine Rolle. So.
Stimmt, ja, weil wenn er ihn gewarnt hätte, wäre er auch nicht auf diesen Dings so da mit der Frau reingefallen.
Ja.
Aber auch wieder ein guter One-Liner-Film fand ich. Also ich finde ja diese 90er Jahre, ich glaube, ich weiß gar nicht genau, von wann der ist.
93.
Aber die sind immer so, cool. Mhm. Die sind immer so One-Liner-mäßig, ne? Weil zum Beispiel, als der eine Typ dann in das Flugzeug reinkommt und irgendwie super verletzt ist und dann sagt John Lithgow einfach, er muss auf dem schnellsten Weg ins Krankenhaus und schubst ihn aus dem Flugzeug.
Das ist so 90er-mäßig. Das fand ich
Das ist doch gut. So 90er-mäßig, oder? Weil es witzig ist. Aber eigentlich ist es ja nicht witzig, aber es war total witzig.
Ja, stimmt. Und wie auch der eine, das ist auch so typisch 90er, finde ich. Also wenn diese zwei Dudes kommen und an ihm vorbeifahren und so, das finde ich auch so weird, dass die dann eine Zeit lang nebeneinander fahren, wo ja Gegenverkehr kommt. Das ist ja.
Und auch keiner nach vorne
und
guckt.
Und zwar Sylvester Stallone geht auf die andere Seite. Also nicht die auf die Überholspur eigentlich, sondern die gehen dann rechts. Also das fand ich auch ganz merkwürdig tatsächlich.
Ja. Und das hat mich übrigens auch total nervös gemacht.
Ja, genau. Und dann sagt er auch so, hey Jungs, wie geht's euch? Sam und David.
Ja.
So, um ganz kurz mal die Namen unterzubringen. So. Aber das hatte ich auch so, stimmt, das hat man damals früher so gesagt.
Ja.
Immer wieder kam.
Ja.
Also, wie geht's euch? Sam und David.
Genau. So super unrealistische Dialoge, damit wir jetzt irgendwas verstehen.
Ja, genau.
Erklärtext. Genau.
Aber da habe ich dann tatsächlich darauf geachtet, der Surfer-Dude guckt bis zum Ende der Szene nicht einmal auf die Straße.
Ja.
Weil Stallone, der versucht, wie noch so zu tun, als würde er noch auf die Straße gucken, weil es ist ja eher alles am Hänger gedreht.
Ist halt in der Szene der einzige Schauspieler.
Genau. Stallone guckt wirklich ab und zu immer auf die Straße, aber der Surfer-Dude gar nicht, der am Steuer sitzt.
Ja.
Der guckt wirklich die ganze Zeit immer nur zu Stallone oder zu seinem Buddy rüber. Und ganz am Ende der Szene fällt ihm ein, ich muss auch mal so tun, als würde ich auf die Straße gucken. Man guckt auch noch einmal irgendwie nach vorne. Aber das fand
ich. Und man wartet eigentlich immer, dass kurz irgendwann mal Gegenverkehr kommt.
Ja.
Das habe ich nämlich gedacht, weil das so lange gehalten wird, diese Szene, und weil das wirklich so, sie sich breit machen auf diesen ganzen Weg.
Mhm.
Und ich dachte, weil da so viel Action passiert, wird jetzt auch noch mal ganz kurz einen Moment
dieses
kommen.
Dieses klassische, ja.
Oh, klassische,
und dann
ja,
so
genau,
ausweichen.
Ist aber, das wird dann nicht eingelöst.
Nee. Aber es ist auch, ich finde es total komisch, also wir sind immer noch in den ersten 10 Minuten des Films übrigens.
Stimmt.
Ich finde es total komisch.
5.
Wir gehen auch immer wieder zurück. Nee, pass auf. Also in den Autos. Ich finde es super merkwürdig, wie, es ist ja wirklich schrecklich, dass die Frau am Anfang da runterstürzt und stirbt und so. Jetzt, bitte akzeptier meine Emotionen.
Beide das wirklich so
und,
ergreifen.
Und dann ist einfach so 8 Monate später und da sind aber alle wieder gut drauf. Also es ist nicht so, wie man es sonst aus Filmen kennt, dass dann plötzlich alle sind noch schwarz gekleidet und irgendwie so, der eine ist voll abgemagert und irgendwie sein Hund ist tot. Keine Ahnung, sondern die drei in der Bergwacht sind super drauf und malen witzige Bilder, eher so am Steuer mit den Dudes und so. Und ich dachte, hä?
Ja, und am allerkrassesten finde ich, dass tatsächlich der Glücklichste der Ex-Freund ist.
Ja, total.
Weil die anderen sind noch so beschäftigt, so, also die sind zumindest beschäftigt und er macht wirklich einen Witz nach dem anderen und ist nur...
Mit diesem Bild, mit dem Bild, mit dem so, Affen was? Und der Banane und so.
Ja, genau. Stimmt, das war ja auch... Stimmt.
Das ist geil. Eine Banane, die einen Affen frisst.
Ja, genau. Ja, stimmt.
Naja, ich meine, wie lange war er mit ihr zusammen? Eine Woche?
Das stimmt.
Wahrscheinlich, ja. Das war sein One-Night-Stand.
Und eigentlich sind ja auch auf Sylvester Stallone alle nur sauer, nicht weil er die fallen lassen hat, sondern weil er nach der Beerdigung das Mäuschen sitzen lassen hat.
Ah, vielleicht,
weil er einfach abgehauen ist.
Vielleicht hatte der Sex mit der auf diesem Berg.
Okay.
Du meinst jetzt der Ex, dieser
beste Freund da mit der Ollen.
Die abgestürzt ist.
Genau.
Da oben.
Ja.
Auf diesen...
Ja, die hängen da so in dieser Mulde.
Es ist ja so klein.
Sexmulde.
Da musst du halt, da kannst du ja noch nicht mal, selbst wenn die aufeinander sitzen würden, wäre das quasi unmöglich. Ja.
Und dann mit den Böden da oben, hallo?
Es war ein bisschen windgeschützt. Also Maria, bleib realistisch.
Ja, das
bleib
stimmt.
Beim Film, ja?
Absolut. Die Sexmulde ist ein absolut realistisches Szenario. Aber erklärt das irgendwas von einem späteren Verhalten, was wir jetzt ohne diese Idee nicht verstehen?
Ja, weil ich meinte, vielleicht war es ein One-Night-Stand. Also dann kann es ihm ja wirklich sehr schnell wieder
egal
sein.
Aber dafür wurde mir in der Szene eine Menge Dramatik.
Genau, und dann, was sich auch nicht eingelöst hat, ist, das fand ich nämlich genau, das sind so Momente, was ich vorhin so meinte, das gibt ja diesen Moment, wo sie abstürzt und dann gibt es den Schwenk oder die Einstellung auf den besten Freund, der auf der anderen Seite ist und dann guckt er so ganz traurig in die Leere und dann hebt er seinen Blick in Richtung Sylvester Stallone und das ist dieser "Ich bringe dich um"
genau, Blick. Total.
Und das wird auch nicht eingelöst.
Nee, überhaupt nicht.
Weil dann, wenn die sich dann das erste Mal wieder treffen, jetzt wären wir schon, glaube ich, wahrscheinlich bei Minute 12.
Ist ja auch in Minuten, wir sind bei Minute 40 hier. Ich finde, dass wir das in einer super guten Ratio hier sind.
Dann treffen die sich ja wieder, ne? Das war die Szene finde ich übrigens auch schwierig, weil er ja eigentlich sagt, das ist alles meine Schuld, alles meine Schuld und macht aber oben voll den Larry vor, also Sylvester Stallone. Er hat keinen Moment, wo er sagt, ey, sorry, es tut mir wirklich leid und ich kann deine Wut und alles verstehen und so, sondern erstmal so, hey, jetzt beruhig dich mal, es ging damals nicht anders und so. Also jetzt so
spricht er auch mit seiner Freundin, als er mit ihr weg wird und sie sagt, nee, ich gebe hier nicht mein Leben auf. Genau. Dann musst du selber wissen, ich hole meine Sachen.
Okay. Genau, genau, das meine ich halt. Also die Figuren sind echt schlecht erzählt. Ja. Also so ein bisschen wirklich weiter zu erzählen oder weiter zu spinnen, wo der Schmerz ist oder wo irgendwie so eine Konsequenz aus dem hervorkommt, was vorher passiert ist. So. Ja.
Und ich finde eigentlich die Idee aber ganz schön, dass sie nicht sauer auf ihn sind, weil er die hat runterfallen lassen, weil es einfach wirklich ein Unfall war, sondern weil sie, dass sie sauer sind, dass er die Freundin von allen sitzen gelassen hat, also das Mädchen. Dass er nach der Beerdigung abgehauen ist.
Das
sagt er.
Okay.
Du hast sie einfach alleine gelassen, uns ging es allen schlecht. So. Da gab es diese eine Szene. Das fand ich gut. Also dass das, aber trotzdem war es am Ende total egal.
Aber da ist ja, wenn die beiden sich wieder, also Stallone und sein bester Freund sich wiedersehen und da diese seltsame Dynamik zwischen den seltsamen Szenen, da fand ich das aber trotzdem ganz cool, wie dann wie der so sauer auf ihn ist, dass er Stallone dann so am Kragen über den Abgrund hält.
Stimmt.
Und das fand ich irgendwie, finde ich irgendwie einen ganz guten Move.
Tust doch.
Und dann sagt er, nein, du wirst damit leben müssen und dann lässt er den los und dann sieht man, er steht. Das war eigentlich gar keine Gefahr, weil er konnte auch so stehen. Er hat ihn gar nicht festgehalten. Da hab ich so, hä, er muss ihn doch jetzt nach vorne ziehen, aber er konnte einfach so stehen.
Was ich mir übrigens auch nicht so richtig übertragen hat in dem Film, ist die Kälte. Ich fand, dass sie alle immer aussahen, als wären denen nicht kalt.
Ja, und vor allem Sylvester Stallone läuft nur im T-Shirt rum.
Ja, ja, und hat da auch überhaupt,
das fand ich einen coolen Move von den Bösen, ihm die Jacke abzunehmen, muss und so.
Dass er dann friert.
Ja, aber das fand ich eben nicht klug, weil, genau, das fand ich auch ein Problem, dass diese Bösen, die waren ja total auf die beiden angewiesen.
Mhm.
Und du hast niemals dieses Gefühl von, wir brauchen die. Es hat sich nie übertragen von den Bösen. Also sie haben den ja auch dann da oben sofort, haben sie dann ja sogar abgeknallt, obwohl er noch den Koffer, oder hat er den Koffer dann schon vorher runtergeschmissen? Das weiß ich jetzt wieder nicht.
Den hat er, glaube ich, mit der Lawine runtergeschmissen sozusagen.
Ja, also eben, nach den Schüssen. Also die haben ihn hochgeschickt, weil sie natürlich nicht da hoch können.
Nee, aber weil
und dann sagt er zwar, wir brauchen ja eigentlich nur noch einen, deswegen können wir den erschießen, aber sie haben sich gerade die Mühe gemacht. Also sie müssen ja nochmal warten, dass der andere hochgeht, um das Geld zu holen. Das war so mega unlogisch. Ja, also die haben nie vorausschauend gedacht, die Bösen.
Stimmt.
Niemals.
Die haben sehr impulsiv gehandelt, das stimmt. Aber die haben ja trotzdem gemerkt, dass Stallone gerade abhauen will, weil der hat ja dann an Seil, die wollten ihn noch dann runterziehen und dann hat er sich aus dem Seil da gelöst irgendwie und dann wussten sie, okay, der will abhauen und das ist natürlich eine Gefahr für die, weil er sie verrät sozusagen und er sich als einziger auch da auskennt, außer seinem Kumpel, den sie noch haben. Sie brauchen auch nur einen, also können sie noch erschießen.
Ja, aber sie wollten ihn ja dann schon runterziehen. Also Sylvester Stallone hat ja so gehandelt, weil es war klar, dass sie ihn umbringen wollen. Schon in dem Moment, bevor, das war ja genau das. Er hat diesen Spruch gesagt, ach, weißt du was, wir brauchen gar nicht zwei Bergsteiger, wir brauchen nur einen.
Und dann hat
und in dem Moment hat er ihn schon runter.
Und dann hat er gerufen.
Genau, hat er ihn gerufen.
Hau ab.
Genau, also das war schon, und das hat man nie, also weil ich würde mir ja meine Leute immer warm halten, weil die wussten ja, dass sie da oben alleine niemals überleben konnten. Und das hat auch nie eine Rolle gespielt.
Ja, das stimmt.
Und deswegen fand ich auch diese Nummer Läpsch, ey, zieh ihm die Jacke aus, der Muster. Weil dann der hätte ja wirklich erfrieren können und dann hätten sie eben auch das wieder nicht bekommen, was sie eigentlich haben wollten.
Aber ja nicht in der Kürze der Zeit, also die wollten ja eigentlich, dass er nur hochklettert, den Koffer holt und wieder runterkommt. Das kann er auch im T-Shirt schaffen. Also das wussten, dann hätten ihm die Jacke ja wiedergegeben.
Nee, weil du weißt ja nie, was passiert. Du weißt ja tatsächlich in diesen Bergen nie, was passiert. Das hätte ich niemals gemacht.
Ja, aber das wissen die ja nicht. Die wollen ja nur irgendein Mittel haben, damit der wiederkommt.
Nein, da bin ich nicht einverstanden, Herr Buckelberg.
Ich habe zum Beispiel ich habe das auch gar nicht so verstanden.
Das fand ich irgendwie schlau.
Ich habe das gar nicht so verstanden, dass sie ihm die Jacke wegnehmen, damit er wiederkommt.
Sondern? Einfach, um ihn zu quälen, oder?
Ja, haben die den nicht auch weggeworfen? Also,
Ja. Ja, das war auf jeden Fall, das war ein Gag von dem Typen, weil er gesagt hat, komm, also wenn, dann so, muss er jetzt auch leiden.
Ich dachte, das wäre so ein Machtspiel.
Ja, genau. Ja,
die wollten, dass der wiederkommt und so. Ja,
weil sie so traurig sind ohne ihn.
Genau.
Und deswegen haben sie ihn dann kurz dann das verstehe ich dann erst.
Ja, dann haben sie erst, wie gesagt, die handeln ja sehr impulsiv. Und die
das finde ich übrigens genial. Ich glaube, nicht mal die Macher des Films haben so viel darüber
nachgedacht.
Darüber
nachgedacht,
glaube ich auch.
Die versuchen ja auch permanent zu improvisieren. Übrigens auch, also dieser, so spektakulär dieser Kofferraub in 5000 Metern Höhe zwischen zwei Flugzeugen auch sein mag. Mhm. Wieso macht man einen Plan, also einen Plan, in dem mehr schiefgehen kann, kann man gar nicht machen als den. Also ist der gefährlichst mögliche Plan. Ist so mega die gar nicht raffinierten Verbrecher, so den kompliziertesten Plan von allen zu machen.
Aber der John Lithgow, also der, ich weiß auch, wie gesagt, schon wieder nicht, wie der hieß, der Verbrecher, der Hauptoberkopf, ist auch, hat seine Leute nicht im Griff. Die machen ja andauernd auch Sachen, die er gar nicht sagt und irgendwie erschießt dann auch Leute, die nicht schlau sind zu erschießen. Also ist auch taktisch irgendwie ganz verwirrt.
Mega,
so.
Ja,
und finde ich, gibt dann auch jeweils immer die Koffer relativ schnell auf. Na. So die jeweiligen.
Und auch dieser übergelaufene Agent vom FBI oder wer auch immer das ist, so, der ist ja auch, also mit den würdest du ja vorher ein paar Mal treffen und dann merkst du ja schon, oh, ich glaube, der ist nicht so nervenstark, um mit dem so ein Verbrechen durchzuziehen. Weil der ja wirklich die ganze Zeit nur so, wir müssen das jetzt so machen. Und die ganze Zeit nur so.
Aber bei der ersten Szene ist er schon sehr kaltblütig. Wo er
das
die anderen erschießt.
Genau.
Stimmt.
Weil da habe ich echt gedacht, krass, okay, das ist ja mal eine Ansage.
Und später ist er aber nur noch so ein komischer Feiglinge.
Ja, genau.
Und dann haben wir den Rassisten dabei und die eiskalte Frau.
Die
aber wirklich überraschend umgebracht hat. Damit habe ich nicht gerechnet.
Stimmt.
Ich habe auch am Anfang gar nicht verstanden, ob die quasi schon zusammen sind, aber die scheinen sich in dem Job erst kennengelernt zu haben, weil er dann irgendwie so, du bist gutes Heiratsmaterial, du solltest mal meinen Kuchen kosten. Okay. So, sollen wir hier noch dabei sein? Von was für einem Kuchen reden wir hier? Ja, das stimmt. Aber der Film ist natürlich auch insofern relativ 90er Jahre, dass Sylvester Stallone in dem Film noch sagen kann, du schlägst wie eine Tunte, du alter Schwuler.
Na,
das würde vielleicht jetzt nicht mehr so funktionieren.
Das hat der bei diesem harten Höhlenfeind.
Ja, der harte Höhlenfeind, genau.
Ich fand das auch ganz, also dann ist er dann da im Pullover und im T-Shirt und dann trifft er seine Freundin und dann gehen sie in eine Art Museum mitten auf den Berg, wo sie aus einer Vitrine einen alten Pullover
für ihn
nehmen, damit Stallone ihn anziehen kann, der übrigens eigentlich, weil er muss ja die Vitrine einschlagen, um da dran zu kommen, eigentlich müsste der Pullover voller Glassplitter sein. Ich frage mich die ganze Zeit, warum der sich da nicht dran geschnitten hat. Da habe ich Angst drum gehabt.
Und da gibt's auch noch eine Geschichte, der zieht, das hat mich nämlich wahnsinnig gemacht, das hat mich nicht in Ruhe gelassen. Der zieht diesen Pullover über sein plitschnasses T-Shirt an.
Stimmt.
Der
das heißt,
zieht dieses
das T-Shirt festgefroren sein. Und darüber
der
hat er
zieht
den Pullover.
Dieses nasse T-Shirt nicht aus, um dann einen trockenen Pullover drüber zu ziehen. Ja. Also dieser Pullover ist
Stimmt.
Und festgefroren mittlerweile wahrscheinlich am Ende des Films. Aber das sieht man leider nicht.
Wir wissen ja nicht, war es jetzt nur Schnee oder war es vielleicht Schweiß?
Schweiß, eben genau. Und der schwitzt so sehr, der braucht keine
ich glaube,
Jacke, weil der macht sich die ganze Zeit.
Auf. Ja, ich glaube, das ist so ein Typ, der einfach so immer so einen leichten Film auf seiner Haut hat, immer leicht, also eingeölt aussieht.
Aber das muss man wirklich sagen, der sieht
es
top aus in diesem Film. Also
aber attraktiv ist der nicht, oder? Ist sehr attraktiv.
Ich finde, also am Anfang vor allem, als er wiederkommt und dieser
Holzfällerjacke
anhat. Also
aber auch so sein
Gesicht
und so, ist das ein attraktiver Mann, nee.
Ne, als er da diese Holzfällerjacke anhat und so bei ihr da so steht und irgendwie so sagt, ja, ich musste weg und so. Ich finde, da hat er auch gute Haare, weil er hat sonst eigentlich auch immer scheiß Haare.
Diese
und da
Haarsache lässt sich
die Haare gut.
Jetzt lass uns doch vielleicht heute mal über deine Haare sprechen. Gibt es da was worüber du mit uns sprechen?
Ich war ja leider beim Schlimmsten, wo sie alle Zeiten. Stimmt. Aber ich finde, dass der, ich mag Stallone ja in Rocky, ich liebe den ja als jungen Typen und ich finde den auch als Alten lustig, aber ich habe gestern gedacht, als ich Cliffhanger gesehen habe, es gibt keinen Film, in dem ich, außerdem, in dem ich gesagt hätte, dass der gut aussieht. Ich finde, in dem Film sieht der wie ein hübscher Mann aus.
Naja. Nö.
Da wirkt das Trainierte auch nicht so übertrieben. Nachher ist der dann, kriegt er dann so einen V-Körper irgendwie, oder wie immer man das nennt.
Ja, doch V-Körper.
Wo so die so breite Schultern und schmale Taille und so, aber da ist irgendwie, scheint das irgendwie alles so richtig zu sein, finde ich.
Aber trotzdem.
Ich finde auch, dass der fit ist und der sieht wirklich gut aus, also auch die Haut so, ne, da hat das irgendwie ist seine Haut aufgefallen und dass der, und die Muskeln sind halt wahnsinnig gut definiert.
Na.
So, ich finde die Tickel zu viel, ein bisschen zu groß so. Aber attraktiv finde ich, den. Nicht. Es gibt manchmal, und das finde ich so schade, dass die das aufgegeben haben, weil bei Rocky hat das super gut funktioniert. Die Liebesgeschichte hat ja so gut funktioniert, ja, weil der wahnsinnig tolle Adrian. Blicke drauf hat.
Ja.
Der hat sehr gute, stimmt, schmachtende Blicke.
Man konnte
Blicke.
Verstehen, warum man sich in den
genau,
verlieben kann.
Genau, absolut. Ja. Und das hat sich dann im Laufe der Jahre total verloren, den mal aufzunehmen, indem der was will von der Figur.
Mhm.
Der
so
will ja nie
sich.
Was. Der will ja, ja nie was von irgendeiner Figur. Der will stimmt. immer so sein Programm da durchziehen. Ja. So.
Mhm.
Und das hatte bei Rocky super gut funktioniert.
Stimmt.
Und das hat man irgendwie verpasst dann.
Ist
in
ja
Zukunft,
auch die einzige Geschichte, die er selber geschrieben hat. Das hat er sich
und
selber geschrieben.
Expendables hat er auch dann auch selber geschrieben.
Ja, gut. Also, da konnte gibt's halt keine Emotionen mehr in seinem Gesicht, die er darstellen kann.
Aber ich hab tatsächlich ganz kurz gedacht, als er dann da irgendwie mit seiner Tasche bei ihr ankommt, ob sie versucht haben, so ein bisschen Rambo zu channeln, weil er hat so einen ähnlichen Look wie in Rambo. In Rambo war es halt so ein Parker und jetzt ist es ein Holzfällerhemd oder so eine Holzfällerjacke.
Ja.
Aber er hat so ein ähnliches Auftreten, einen ähnlichen Look wie zu Rambo-Zeiten.
Aber
also
er ist,
im ersten Rambo.
Ja. Aber also, aber wir gucken das auch so ein Ding, dass wir so Filme gucken, wo mir Männer als attraktiv verkauft werden, die es nicht sind, wie Richard Gere zum Beispiel, habe ich auch nie verstanden, was da die Sache ist.
Nein, das verstehe ich auch nicht.
Ja, da habe ich ein bisschen nachvollziehen können
ja?
mit. Ja, also ich finde die Szene in Pretty Woman, wo er am Klavier sitzt und sie nachts dazukommt mit einem Bademantel und er reißt sie an sich
ja.
und zieht sie aus und dann passiert's. Boah, da finde ich den, aber da finde ich auch das Ganze, also es ist wirklich sehr sexy inszeniert und da finde ich ihn auch sehr schmachtend.
Aber stell dir die gleiche Szene doch mal vor mit Stallone statt Richard Gere.
Aber auch in dem Outfit
Stallone am Klavier.
Mit dem Pullover über dem nassen T-Shirt.
Vor allem Stallone am Klavier finde ich echt, oh Gott. Mit diesen riesen Wurschfingern. Ja.
Immer mit einem
immer
Finger.
Drei Tasten gleichzeitig.
Ja, genau. Guck mal, ich kann eine ganze Oktave.
Total, ja, das finde ich auch sehr, sehr.
Also als musikalischen Typ.
Als Persiflage wäre es auf jeden Fall super.
Aber sieht man mal auch, was für unterschiedliche Männertypen so existieren, ne? Dass Richard Gere und Sylvester Stallone, wenn man die so nebeneinander stellt, ich glaube, sehr viel unterschiedlicher können wir heute hier nicht werden.
Aber ich finde das so.
Weil Richard Gere ist ja so der sexy Rentner oder so, keine Ahnung. Freut er sich bestimmt.
Aber
er hört ja den Podcast.
Er hört ja, wollte ich gerade sagen.
Ist er nicht sogar mit einer Deutschen verheiratet?
Ah,
nee, das war Kevin Costner, ne? Der ist, glaube ich, mit einer Deutschen verheiratet.
Stimmt, der ist mit einer Deutschen verheiratet.
Aber
Tina Turner ist auch mit einem Deutschen.
Aber so Typen wie Stallone, die ich mag diese Typen wahnsinnig gerne. Also ich finde, der ist so ein Typ wie Burt Reynolds. Das sind so Prolls, die haben aber irgendwie so das Herz am rechten Fleck. Die mag ich. Also ich würde mit so Typen tausendmal lieber einen Abend rumhängen oder essen gehen, als mit so einem Richard Gere. Der ist, glaube ich, ein bisschen, weiß ich nicht, nicht so cool.
Also wenn man jetzt an die Filmcharaktere denkt, mit wem würde ich denn...
Ja, aber auch so diese gehen? Geschichte, dass der da das Bild wieder zusammenklebt, das finde ich einfach so,
ja,
das ist so bauernhaft, das finde ich einfach so gut an dem.
Der würde wahrscheinlich auch das Sushi auf dem Teller dann nochmal in die Küche gehen und sagen, es ist roh.
Na, der ist sich aber da auch ein bisschen, das ist halt so einer, der sich für nichts fies ist, das finde ich immer gut.
Ja, das stimmt.
Glaubst du?
Ja.
Also ich verstehe, was du meinst, weil ich fand den auch, das war so auch so ein Held aus unserer Kindheit, so, ja also... Und ich fand auch, dass der immer sehr sympathisch war. Und dadurch, dass der auch so eine halbe Gesichtslähmung hat, fand ich den eh immer irgendwie extrem sympathisch und dachte so, wow, was der echt auch daraus gemacht hat und so, ne? Also, und aber jetzt, wenn ich mir den heute so angucke, dann würde ich tatsächlich lieber mit Richard Gere ein Essen gehen. Ja, genau, ein Essen gehen.
Ich wollte gerade
ein Trinken. Ich wollte ein Trinken gehen, aber ich gehe schwer davon aus, dass der keinen Alkohol trinkt, lustigerweise. Ja, komischerweise.
Echt?
Der ist ja auch Buddhist, der ist ja auch mit dem Dalai Lama ganz eng befreundet. Nein, keine Ahnung, das ist jetzt auch nur so.
Ah, ja.
Aber ich glaube, der hat auch wesentlich interessantere Dinge zu erzählen als Sylvester Stallone. Dann erzählt er dir irgendwie, wie er da die Bilder zusammenklebt. Ja, super, großartig. Aber Richard Gere kann mir tolle Weisheiten erzählen vom Dalai Lama.
Und was man mit Hamstern alles machen kann.
Hä?
Es gab auch jahrelang das Gerücht, dass Richard Gere mal in die Notaufnahme kam, weil er einen Hamster im Hintern hat.
Das ist nicht dein
Kennst
Ernst.
Kennst du die Geschichte
Nein,
nicht?
Nein, ich schwöre, ich
also
kenne
die ist irgendwie
nicht.
Auch widerlegt. Aber das,
kanntest du die?
Das ist so eines der ältesten Hollywood-Klatsch, eine der ältesten Hollywood-Klatsch-Geschichten, die es gibt, dass Richard Gere einen Hamster
sehr
im Hintern hatte.
Sehr fiese Art zu sterben.
Ja, hat er überlebt.
Der Hamster?
Nee, Richard Gere.
Ja, ich meine den Hamster, nicht Richard Gere.
Ich glaube, viele Menschen würden gerne in Richard Gears Hintern sterben.
Aha. Interessant. Okay. Da gibt es bestimmt auch ein Internetforum.
Ja, bestimmt.
Aber weil du gesagt hast, dass du glaubst, dass Sylvester Stallone sich für nichts fies ist, so, ja, ne? Das glaube ich nämlich auch nicht, weil sonst würde der sich nicht so viel operieren.
Ja, genau, das meine ich nämlich.
Leute, die so, ich glaube, das ist ja übersetzt, was du in deinem komischen rheinländischen Gesicht sagst, ja, dass du ja meinst, der ist für jeden Quatsch zu haben, ja, auch. Ja, und das glaube ich nämlich nicht.
Überhaupt nicht.
Ihr dürft das nicht verwechseln. Ich glaube, dass der eitel ist. Alle seine Filme sprechen dafür, weil alle Stallone-Filme, jeden Film, den er gemacht hat, darauf abzielt, dass er irgendwie cool rüberkommt und toll aussieht und sein Körper von Scheinwerfern besonders ausgeleuchtet wird und so. Darum geht's in jedem Stallone-Film. Mhm. Der ist super eitel. Mhm. Aber der ist trotzdem, glaube ich, der ist halt optisch eitel sozusagen. Aber ich glaube, so charakterlich eitel sozusagen, wenn man das so nennen kann, ist der nicht. Ich glaube, da ist der easygoing.
Wer übrigens auch von uns perfekt durchanalysiert werden möchte, obwohl wir ihn kaum kennen, kann sich jederzeit bei uns melden. Wir würden da jederzeit uns zu dritt auch in der Runde wieder zusammenfinden und euch mal erklären, wer ihr seid.
Genau.
Es ist ja, man kann ja wirklich immer nur spekulieren. So, man stellt sich das ja immer so vor. Ja, es gibt
ist
auch
super, ja,
seit den 20ern das sogenannte On-Screen- und Off-Screen-Image bei Schauspielern auch und so. Also klar kann man da nur.
Na, er ist ja dafür bekannt, dass er sozusagen, wie er sich in Rocky dargestellt hat, als jemand, der sein Herz am rechten Fleck hat, aber nicht die hellste Glühbirne an der Lichterkette ist. Ja. Er ist ja bekannt dafür, dass er sich darüber bewusst ist. Also diese Rolle, die er da spielt, dass er auch zu Adrian in Rocky auch immer wieder sagt, so, ich weiß, ich bin dumm, aber ich will doch nur und so weiter. Mhm. Das ist wohl also ihm nachgesagt worden, dass er sich da selber sozusagen und diesen Struggle, den er immer damit hatte, dass er nicht so schlau ist oder Sachen nicht so schnell versteht. Und deswegen ist er aber auch tatsächlich sehr empfindlich wohl, wenn man sich über ihn lustig macht oder so.
Spricht ja nicht für ganz entspannt mit dem eintrinken gehen.
Also vielleicht hat er jetzt auch eine Altersruhe, das ist natürlich
Ja, das kommt ich auch noch dazu. Ich glaube, das hat er auch.
Also ich glaube immer, wenn Leute sich so plastisch dann äußerlich werden, dass
sind
sie
die
auch plastisch sind. Also dass sie einfach Leute sind, die sich wirklich mit nicht so wahnsinnig tiefen Themen beschäftigen.
Glaube ich auch, das glaube ich total. So, also ich glaube nicht, dass der schlau ist. So.
Nee, schlau meine ich auch gar
ja,
nicht. Also
nicht, einfach, schlau ging es ja gar nicht. Es ging ja um diese Entspanntheit, auch über sich selber zu lachen oder so.
Ja, eben, aber tiefgründig, tiefgründig bedeutet aber für mich auch humorvoll zu sein und auf Menschen zuzugehen.
Aber über sich selber.
Aber ich glaube, Humor hat der, weil der auch weiß, dass diese Bildaktion lächerlich ist, diese Dinger wieder dran zu kleben.
Ja, aber guckt
er
denn nie in den Spiegel und sagt, das ist auch lächerlich?
Ja,
Und sagt,
nee, schön,
solange ich da bin ich noch, da sehe ich aus wie frisch geschlüpft.
Stimmt, das ist ja auch nochmal so eine wahnsinnig traurige Geschichte.
Ja, der sieht echt krass aus.
Den habe ich ja wirklich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, bis dann The Wrestler kam. Ja. Und da habe ich mich so erschrocken.
Wahnsinn.
Wobei der Film toll ist, aber ich habe mich trotzdem erschrocken. Ist schwer anzugucken.
Voll.
Ja. Du, was meinst du, wie schwer ihm das fällt, aus seinen Augen zu gucken?
Ja, das stimmt.
Also, wirklich nur noch das halbe Bild sichtbar.
Oh Gott.
Aber bevor wir der meistgehasste Podcast im Universum werden. Eine Szene, die ich auch noch irgendwie auch interessant fand, weil da ja auch wieder, also weil ich fand irgendwie gut, dass sie, diese Jessie, irgendwie nicht so ein Standard Frauenbild ist, sondern die hat irgendwie kurze Haare, die war sportlich, die konnte anpacken und so, aber sobald drei Fledermäuse an der Decke hängen, muss er sich auf sie drauflegen und sie kreischt die ganze Zeit hysterisch. Das fand ich auch
vor allem,
so
wie sie überhaupt darauf reagiert, weil ihm wird plötzlich klar, das ist, ne, wo sie sich befinden und dann sagt er, und dann flippt die ja völlig
total
aus und dann ist halt, ne, Unruhe.
Und aber dann ist auch nichts passiert, weil was soll auch passieren, die fliegen dann alle raus und dann. Ja. Aber das wurde mir als Szene verkauft, wo es wirklich auf Messerschneide stand, ob die beiden es machen.
Absolut.
Ja, also
stimmt,
das,
aber das war schon mit dem Vorbau von Sylvester Stallone, dass der das sieht und innehält und sagt, ach du
Scheiße.
Ja, der checkt ja, weil er
eigentlich eher so, als wären da so Skorpione oder so Schlangen
oder
so, aber
nicht
so scheiß Fledermäuse.
Was sehr tödlich
ist. Er checkt
ja,
weil er in Fledermauskacke greift.
Stimmt.
Hat er sofort erkannt.
Ja, Guano.
Ja, stimmt.
Das checkt er sofort. Und deswegen, und dann weiß er wahrscheinlich, dass sie da irgendwie Pocken kriegt und denkt so, ach Scheiße. Und dann sagt er deswegen zu ihr, bleib jetzt ganz
Aber bald. Was haben die schon, Fledermaus-Situationen Naja, egal. Aber die Szene fand ich so ein bisschen, wir haben ja genug Aufregung. Es werden tatsächlich Leute, sind in Lebensgefahr, hängen ständig über Klippen, werden erschossen und auch relativ random. Also dieser John Lithgow, der böse ist, ja auch wirklich total unreliable. Also das finde ich auch, so diese gewisse Gefahr geht von dieser Gruppe auch aus, dass die jederzeit auch alle erschießen, auch wenn es schlau ist oder nicht. Ja. Mhm. So, weil der eine ist ja so ein super Hitzkopf und also alle sind nicht sehr irgendwie schlau, was ihren so Plan angeht, deswegen ist niemand wirklich sicher und das reicht mir doch, da brauche ich jetzt doch nicht noch eine aufgeregte Fledermaus-Szene.
Und dann noch die Wölfe, die kommen, die dann plötzlich, das fand ich auch so, da dachte ich so, oh nee, jetzt kommen auch noch Wölfe. So, wo der eine,
wo der Fallschirm,
genau, und dann wird er ja vom Baum Gott sei Dank aufgefangen und dann hängt aber halt sein eines Bein relativ weit unten und dann kommt so. Und dann blutet's, genau, und dann sieht man Close-up Augen von einem Wolf. Von einem Wolf. Ja. Und dann schleicht er sich vor. Und plötzlich sind es 5. Ja. Und dann lecken die so ein bisschen an seinem Fuß und an seinem Bein.
Also es war Graven, Summer.
Sind Wölfe eigentlich so blutrünstig, dass die wie so Haie, dass die so Blut riechen und so? Kann ich mir gar nicht vorstellen.
Ich weiß, wenn du da im Schnee rumhängst und nicht so oft.
Nicht zu essen bekommst, ja. Vielleicht. Ja.
Aber und dann gab es auch diese eine Szene, wo das Häschen da entkommt. Also mit dem Häschen. Ja. Mhm. Und die Szene, da ursprünglich wurde das Häschen erschossen. Mhm. Und das war beim Testscreening so schlecht, dass Sylvester Stallone selber nochmal $100,000 investiert hat, um diese Szene nachzudrehen. Und ich sage, okay, dass alle die Menschen dann dort erschossen werden, da waren alle, ja, nein, ist okay. Aber das Häschen, Leute, hier ist die Grenze erreicht.
Genau, ja, das habe ich auch gelesen. Da dachte ich auch, ich habe auch die ganze Zeit drauf gewartet, wann jetzt endlich diese Szene kommt mit dem Häschen. Und dann war das, und dann dachte ich echt so, wie bitte? Also, weil tatsächlich, es ist ja sonst echt sehr blutrünstig, aber nein, das ging nicht. Weil ich habe gelesen, dass es 1 Million war. Dass er also, und du hast ja jetzt gerade den Stuntman, der, also stimmt, da muss ja einiges aus seiner eigenen Tasche gezahlt werden. Ich will diesen Film unbedingt machen, egal was es kostet.
Ja, und vor allen Dingen laut Interview ist es ja eigentlich für ihn nur einfach eine Therapie gewesen. Ja. Gegen seine Höhenangst. Also der hat sich Therapie richtig was kosten lassen.
Allerdings,
hätte man ihm auch mal sagen können, dass er einfach einen Therapeuten hätte anheuern lassen. Also er muss ja nicht gleich für mehrere Millionen Euro einen Film drehen. Es gibt auch einen anderen Weg.
Vielleicht hat er Daylight auch als Therapie gegen seine Klaustrophobie gemacht. Vielleicht hat er auch Klaustrophobie und hat dann gedacht, ich mache jetzt so einen Film, wo ich mich im Tunnel einsperren lasse.
Ja. Dann wäre der wiederum richtig cool, der Typ.
Das stimmt.
Also wenn er das nämlich machen würde.
Jeder Film ist so eine andere Neurose, die er versucht irgendwie.
Ja, genau, dass er die einfach genau löst, seine Neurosen mit seinen eigenen Filmen.
Ja, das ist eigentlich ganz geil. Ja. Und das ist nochmal so ein Metaprojekt.
Das stimmt.
Ja. Das wäre eigentlich so Shia LaBeouf-mäßig.
Hat der bestimmt in so einem Testament in seinem Safe geschrieben und wenn der stirbt, kommt das raus.
Ich finde, das ist auf jeden Fall eine VMAF-Folge wert, dass ihr den Sylvester Stallone hier vors Mikro bringt und darüber mit ihm redet,
denke auch,
weil das wäre geil.
Kein Problem. Nö, das ist überhaupt kein Problem.
Und dann legen wir überall so Strohhalme in der Wohnung aus.
Da kommst du auch nicht drüber weg, wa? Nee. Aber du könntest ja mal mit einem Sylvester Stallone-Foto zum Friseur gehen und sagen, so.
Könnte ich auch. Dann sind wir mal gespannt, was dabei rauskommt.
Ich versuche mir die ganze Zeit, dich mit diesen Haaren vorzustellen.
Ist vor allem wichtig, aus welchem Film. Ich glaube, ich würde mit...
Naja, den jetzt.
Ja, oder mit einem Foto aus Over the Top.
Aber da hat er die ganze Zeit einen Cap auf.
Das fand ich übrigens... Ha, Cap, das finde ich auch super. Da gibt es doch diesen Moment, wo er dann im T-Shirt hochdings und da hat er doch so eine Cappy auf. Und dann guckt er noch einmal und macht die Cappy falsch rum drauf und fängt dann an zu klettern. Das fand ich extremst cool.
Weil er immer sehr nah am Felsen klettert mit seinem Gesicht.
Ja, diese Mütze ist irgendwie sein Signature-Move. Das braucht er anscheinend irgendwie immer.
Ah ja,
echt? Naja, weil er bei Over the Top spielt, oder diesen Trucker, der mit diesen Armdrücken macht. Und dann macht er immer das Cappy nach hinten, um dann seinen Motor zu starten.
Ah, verstehe. Okay.
Wenn er Arm drückt.
Yes. Ich habe übrigens überhaupt nicht verstanden, wie dieses Suchgerät funktioniert. Immer wenn die diesen Bildschirm gezeigt haben, hätte ich niemals, 200 Meter nach, habe ich nicht. Aber das nur als kleine Randnotiz.
Wegen der Koffer.
Ja, genau.
Da hatte doch der eine immer dieses, deswegen durfte der ja noch weiterleben, der FBI-Agent, weil der Einzige war, der diesen Code hatte, um dieses Suchgerät anzumachen.
Das war ja auch noch dieser Code.
Mhm. Genau. Das war der einzige Grund, warum der dann noch gelebt hat.
Ich finde es so geil, dass sie diese ich habe den Code zum Suchgerät Erklärung, dass man ihn deswegen noch braucht, erst super spät im Film bringen. So als wenn ihnen irgendwann eingefallen,
als wäre den
Autoren selber eingefallen, Moment, der nervt mega, lasst ihn den doch einfach erschießen und so.
Ich habe wirklich auch gedacht, weil der John Lithgow war ja auch super genervt von dem, ja, und hat immer gesagt, so pass bloß auf, was du sagst und so, und hat dem immer auch so gedroht. Und ich habe so, na, warum erschießt ihr den? Ich meine, der schmeißt auch alle anderen aus dem Flugzeug, was schleppt er den denn jetzt noch mit? Aber ja, wegen dem Suchgerät.
Ja, aber dann hat es John Lithgow auch da erst gecheckt. Also er hat es ja auch John Lithgow da erst gesagt, weil John Lithgow hat ja dann das Suchgerät, wollte selber gucken, hat dann erst gesehen, oh, geht nicht. Und dann sagt er, geben Sie mir den Code.
Genau, ja, ja. Wo er die Frau dann umgebracht hat.
Auch. Genau.
Das war auch krass, dann hat er die einfach so weggezogen.
Ja.
Fand ich okay.
Und das aber fand ich sehr süß, dass der eine Fuß noch.
Ja, das ist irgendwie so ein bisschen slapstickig gestorben, weil einmal hast du der Fuß hoch.
Das sah auch so ein bisschen so aus, als wäre es keine Absicht gewesen. Ne? Ja,
genau.
Ey, wenn ich so hinfalle, dann mach ich nochmal so. Soll ich nochmal so hochkommen?
Das ist sehr lustig, ja.
Uh-huh. Wäre auch geil, wenn ich nochmal mit so einem Gesicht hochkomme. So, ja. Naja.
Stimmt.
Das wäre dann ein anderer Film geworden.
Oder
da hätte er nämlich mal gucken,
oder passagenmäßig
schmeckt.
Oder, ja, was, genau. Oder was auch geil gewesen wäre, wenn sie nach hinten, er hätte sie noch hinweggezogen und dann wäre nochmal so eine Schneewolke hochgekommen, wo sie hingefallen
Puff.
Ist.
Genau. Puff.
Ja, genau.
Und dann hätten wir sie so ganz leise kichern hören.
Und der dahinter steht, in dieser Wolke von Schnee.
Eh super schlecht,
erstickt.
Auch der andere.
Da hätte man noch, da wäre mehr drin gewesen in der Szene.
Ja, das ist absolut. Wir schreiben die nochmal um.
Ja, wir schreiben die nochmal um.
Und drehen die einfach nach.
Übrigens, wo wir auch bei dem Gerät sind, was ich ja auch toll fand, und das ist natürlich auch ein bisschen der 90er-Jahre-Film, aber unbedingt ein Nachtsichtgerät brauchen in der hellsten Nacht, ja, aller Zeiten.
Definitiv Vollmond
plus
Strahler.
Wo man wirklich alles mega gut sehen kann.
Und in dem Nachtsichtgerät hat man es wesentlich schlechter gesehen.
Ja. Aber das ist mir gar nicht aufgefallen, weil ich habe zwischendurch tatsächlich gedacht, boah, das nervt ganz schön auch zwischendurch dieses im Studio. Ich fand.
Ja, manchmal gab es tatsächlich
ganz
so sehr
tatsächlich
kulissig.
Ganz stimmt. Oft
da ja, so die
boah,
Höhlen
das ist
und so sahen
so
immer.
Oder wenn du ihn
gesehen
und dahinter sah irgendwie das so, das sah so, als würde genau, er einfach vor so einem.
Genau, und das war dann wirklich Leinwand. So tiefe, schwarze, ja, Nacht. Stimmt. Und es war ja wirklich, also es hatte keine Tiefen mehr und gar, ja, nichts, sondern einfach nur so ein schwarzes Loch. Und dann dachte ich so. Mhm. Ah, das finde ich, also, weil du jetzt sagst, weil es so, ja, hell war, ist, wahrscheinlich in dieser einen Szene war, ja, das genau, auch so, ja, aber ganz oft dachte ich so, oh, das ist so gar,
ja,
nicht,
ja, oder
schön,
dass sie so vor Greenscreen, also man total gesehen hat, dass sie irgendwo offen, und man hat so die Berglandschaften total gesehen, dass sie da drin nicht sind.
Ja, ja, genau. So. Ja, ja,
aber
ja,
was ich am Studio, was ich
ging
am
alles drauf für den einen Stunt,
wo, ich fand, dass es am schlimmsten, ja, nach Studio aussah, war da an diesem Eissee, wo er ihn ja dann auch so, wo er dann unter dem Eis wieder versucht aufzutauchen.
Aha, okay.
Wo sie diesen Fight haben, und da, weil das war dann auf so einer kleinen Lichtung mit so einer kleinen Brücke und darunter war so der Eissee. Das sah so ultra nach Studio aus. Das sah aus, als wäre das gerade aus so einem Märchenfilm. Mhm.
Weil auch, da, weil
so
man auch zwischendurch,
mit diesem,
man hat manchmal Atem gesehen, dann zwischendurch auch schreckenweise, aber wieder gar nicht. Und deswegen meine ich, das wirkte überhaupt nicht kalt ganz oft. Also als wäre es einfach irgendwie 20 Grad das oder
stimmt.
So.
Mir
so,
ist es
so
stark in den Nahaufnahmen aufgefallen. Und da sieht man halt, dass, ja, sie es nicht original gedreht haben, ja, weil es ja besser, also, ja, für die Schauspieler. Aber da war dann auch so Windstille.
Ja, ja, genau.
Da war dann irgendwie so plötzlich, ja, 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 man hatte dann echt so plötzlich das Gefühl von, also bei uns sieht das wesentlich authentischer
im Bozenkrimi
aus. Im Bozenkrimi.
Absolut.
Natürlich, ne?
Absolut.
Bozenkrimi.
Apropos,
ARD 20:15 Uhr. Kann noch leider kein.
Täglich.
Genau.
Täglich. Immer.
Genau, ich kann leider noch keinen Sendetermin nennen, aber bald.
Wir reichen das nach.
Apropos Bozenkrimi und Stallones Therapiefilme. Du hättest, ich hab's ja schon angekündigt, und jetzt musst du die Geschichte, ja, leider erzählen.
Stimmt.
Du hättest ja fast, also es war wirklich, im Grunde genommen hattest du schon einen Fuß im Set, hättest du fast die weibliche Hauptrolle, war es glaube ich sogar, in Daylight gespielt mit Sylvester Stallone.
Also das
zumindest, und das muss ich jetzt zu deiner Verteidigung sagen, habe ich mir die Geschichte über all die Jahre so gemerkt.
Ja, wollte ich gerade sagen,
auch
weil
erzählt,
sie so mega unspektakulär
und
ist.
Und wer mich ein bisschen kennt, und wer mich ein bisschen kennt, weißt du, das bei mir Geschichten über die Jahre sich manchmal einfach auch im Kopf so ein bisschen ändern oder dramatisieren.
Nee, also das tatsächlich ist es nicht ganz so spektakulär, aber ich habe ja in Rom gelebt, ne? Eine Zeit lang habe ich ja auch Tanzgesang und Schauspiel studiert. Und da hatte ich dann irgendwann eine Schauspielagentin, die Donatella Mauro, Gott hab sie selig, die hat damals auch Ornella Muti entdeckt. Also es war ein großes Tier in Italien. In welche Richtung fahren sie? In die andere.
Genau.
Und die rief mich dann an und ich war noch natürlich mitten in meiner Ausbildung. Und wer mich kennt, weiß auch, so ehrgeizig bin ich nun auch wieder nicht so. Ich bin zwar sehr diszipliniert und wenn ich Sachen will, dann mache ich sie auch, aber so ehrgeizig bin ich eher nicht. Und dann bekam ich einen Anruf von meiner Agentin damals und dann sagte sie, ja, schreib dir ganz schnell eine Nummer auf, die musst du jetzt anrufen. Das ist eine Casterin, Sheila Rubin. Und ja, okay, weil, hör zu, und das wird hier gedreht in Rom mit Sylvester Stallone. Und ich sagte, ah ja, okay, das war mir natürlich ein Begriff. Und natürlich dachte ich so, wow, groß, schön und so. Aber dann habe ich das auch dann so fallen lassen. Und dann ruft die mich nach so ein paar Tagen an und sagt, sag mal, hast du Sheila Rubin angerufen? Ha, nee, das habe ich noch nicht gemacht. So, und sagt die, du musst sie unbedingt anrufen, die wartet auf dich. Und dann habe ich die angerufen so, und jetzt kriege ich es tatsächlich auch nicht mehr ganz zusammen. Ja. Also entweder hat die gesagt, sag mir mal ein genaues Datum, wann wir uns treffen können. Du musst hier zu den Aufnahmen kommen. Und dann habe ich nicht angerufen. Oder die hat mir irgendwas genannt und ich bin da nicht hingegangen. Nein. So, das ist eigentlich die ganze Geschichte. Ja. Und dann habe ich halt das einfach nicht gemacht. Und Sheila Rubin ist eine sehr, sehr bekannte, die lebt mittlerweile auch nicht mehr. Also deutsche, die hat sehr viel so auch deutsche und italienische Koproduktion gemacht. Die hat die ganzen internationalen Sachen gemacht. Also auch hier in Deutschland ist die ein Name gewesen.
Ja.
Genau, und die hat zu der Zeit damals
Daylight
gecastet.
Ja, dann da in Cinecittà, glaube ich, gedreht.
Genau, wurde, ne? genau. Und da ist dann mal einfach mal wieder mal so Dinge an mir vorbeigeflogen, wo ich einfach hätte einfach mal nur irgendwo mich melden sollen oder melden dürfen und dann vielleicht. Aber gut, das ist aber, natürlich.
Also ich weiß heute schon gar nicht mehr, wer die weibliche Hauptrolle in Daylight
ich
war.
Ich habe auch gerade tatsächlich überlegt, ich weiß auch nicht, aber du weißt es doch, oder?
Nee, das weiß ich auch tatsächlich nicht mehr. Aber tatsächlich fand ich den Film.
Der
super.
War gut. Ja, der war gut.
Also das absolut. Ist einer der wenigen Sylvester Stallone-Filme nach Rocky, die ich wirklich sehr, 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 sehr gut fand. Ja, das war mega Action, da in diesem Tunnel, sehr beklemmend und ich hatte das Gefühl, ich habe von Anfang bis Ende mitgefiebert.
Amy Brenneman.
Keine Ahnung, kennst du die?
Die große Amy Brenneman. was spielt sie aktuell?
Ist da irgendwas? Ja, schön.
Hat sie, aha, okay.
Aber ich kennen tut man die nicht mehr, ne?
Nee, vor allen Dingen aus Serien. Ich kenne die aus Serien so.
Ah, okay.
Ach, du kennst sie, oder?
Ich kenne die. Nee. Aus Serien.
Das ist eigentlich als ihre
Familie. Aus was, Maria?
warte, irgendwas kommt. Irgendwas mit.
Als ihre Familie damals den Nachnamen bekommen hat, die wurden ja irgendwann mal zugewiesen, Nachnamen, war der Nachnamenzuweiser da betrunken?
Was?
Ne? Ihr heißt ab heute Brown. Das ist Brenneman. Das klingt so komisch. Hallo, Frau Brenneman.
Ich weiß nicht, wie ich dir jetzt helfen kann jetzt.
Ja, weiß ich auch nicht.
Also, ich würde jetzt super gerne aus dieser Situation uns allen tatsächlich raushelfen.
Nee, wir können auch einfach weitergehen an dieser Stelle.
Weißt du, was wir mal machen?
Aber ich wollte noch ganz kurz anmerken, dass ja deine Agentin in Rom, als sie dir gesagt hat, du sollst Sheila Rubin anrufen, bestimmt gesagt hat, Sheila Rubin, ne.
Ja, stimmt. Sheila. Sheila bleibt schon.
Sheila geht.
Rubin. Genau. Das fand auch meine Agentin dann danach nicht so richtig geil, dass ich mich da nicht gemeldet habe.
Das kann ich verstehen.
Aber die war trotzdem auch cool.
Ja.
Weil die hat so gemerkt, ja, die ist noch
und
jung
so
und
kein,
die entdeckt
du,
sich noch.
Bock
und
damals
so.
Oder so? Ich so, oh, weiß nicht. Oder?
Ja, das ist eine gute, also bestimmt so eine Mischung aus, ich bin noch gar nicht so weit und da war es auch noch nicht so richtig sicher, in welche Richtung. Es war ja tatsächlich noch Tanzgesang und Schauspiel. Ja. Und dann hat sich das so in der Zeit, also mit der Zeit immer mehr in Richtung Schauspielerei, weil ich durch diese Agentin dann angefangen habe zu drehen und das plötzlich so toll fand. Mhm. Und dann glaube ich auch, wahrscheinlich hatte ich auch Schiss.
Ja.
Also ich kann mir vorstellen, ich hatte auch mega Schiss.
Wenn ich sowas höre, dann gleich auch so Sylvester Stallone und sowas.
Ja, eben. Also ich meine, ne, du bist das erste Mal und hast mit Drehen noch nicht so wirklich viel Erfahrung und dann plötzlich sowas. Mhm. Ich glaube, das wäre sogar ein Pluspunkt gewesen für mich. Also ist eigentlich wirklich sehr, sehr schade, dass ich das damals nicht gemacht habe. So, weil ich glaube, das hätte eigentlich nur steil hochgehen können, so, weil du dann irgendwie auch so, ja, also ne, so unbedarft bist auch und so. Und ich war 19 oder 20 war ich da.
Mhm.
Und damals sind, da gab es einfach auch so eine Zeit, wo so ein paar Sachen echt so zugeflogen sind und dann bist du entweder so klug und greifst danach oder eben auch nicht so.
Aber ich finde,
ich
mit 19, 20...
Ja, es war mir auch Wurst.
Nee, genau, irgendwie. Ich wollte gerade sagen, es ist ja auch ein bisschen
mega Wurst. Ich wollte sagen, so mit 19, 20 ist man ja auch noch so, man hat ja so das Konzept von Konsequenzen oder so Mittelfristigkeit ist einem ja so völlig fremd. So.
Genau.
Ich habe jetzt Bock auf Pizza,
alles
danach, habe ich vergessen.
Ja. Total.
So, und dann sind ja immer die Erwachsenen in einem Leben, das kennt man ja jetzt auch so, dass man denkt, wie konnte sie das denn nicht machen?
Ja.
Es ist Triple Win.
Ja.
Und dann so, ja,
Ja, ja, genau, sowas, genau. Also es und dann war auch so, total unbekümmert.
Ja, 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 genau. Ja. Deswegen, also ich kann das voll nachvollziehen, aber... Ja.
Da habe ich, glaube ich, auch die ein oder andere Sache liegen lassen zu Viva-Zeiten ja. mit, mit 17. Ja, ja. Das ist, das kann ich auch sehr gut nachempfinden, dass man denkt, ach komm. Ich,
ja, oder? Ja, 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 ich, stimmt.
Ich will jetzt nicht aufstehen, ich bin nämlich bescheuert.
Ja, ja, voll.
Da muss ich, ja, vor allen Dingen dann so Sachen,
wahrscheinlich
ne?
wollte ich lieber aufs Jamiroquai-Konzert oder sowas. Na. Genau.
Ich muss jetzt gar nicht.
Genau. Ja, ja, genau. Ja, ja, genau. Ja.
Ja. Ist ja nicht so, dass uns diese Emotion heute fremd ist, nur wir sind dann so vernünftig geworden. Also auch nicht mit allem, aber das man macht es jetzt halt.
Ja, man tritt sich auch jetzt so ein bisschen ja. mehr dazu. Ja, also oft hat man ja auch so einen Impuls, wie du gerade sagst, ja. so ja, oh nee, eigentlich nicht, mhm. ah, okay, aber komm jetzt. Und
ja,
so,
Konsequenzen
ne?
sind halt ein viel größerer, ja, genau. Also positive und negative, einfach so ein klareres Konzept.
Ja, das stimmt. Na.
Klasse. Der Altwert-Podcast. Willkommen.
Als Stallone mit der Frau durch den Gletscher klettert, mit seiner Partnerin, mit seiner Kollegin, um mal kurz wieder auf den Film zu kommen, wegen dem wir uns hier heute getroffen haben. Als er mit
nicht
ihr
wegen meiner Karriere.
Doch, deswegen auch. Und, aber da haben wir jetzt wieder einen interessanten Einblick gefunden. Aber als er da mit ihr durch diesen Berg klettert, da sagt er zu ihr, und sie ist ja auch bei der Bergwacht im Grunde genommen so lange wie er, und sie macht ja auch so das Gleiche wie er ungefähr, und wird auch erzählt, dass die da alle schon lange dabei sind, aber als sie da klettern, sagt er zu ihr, immer gut Halt suchen. Und das ist natürlich zu diesem Zeitpunkt, ach so, wahnsinnig guter Ratschlag.
Das ist aber auch so klassische, ich bin ja auch jedes Mal, wenn ich von meinen Eltern wegfahre, sagt meine Mutter, aber auch so, dass ich es noch höre, also ach ja, fahr vorsichtig. Das ist, glaube ich, sowas, oder?
Ja.
Wo man ja auch am liebsten sagen möchte, und vielleicht habe ich das ein oder andere auch mal gemacht, ach so, ich dachte, ich soll jetzt wie eine Irre fahren.
Obwohl man bei ihr auch sagen muss, sie sieht ja nur auch sehr schmächtig, und ich finde jetzt auch, ich glaube auch, dass die eher immer an der Base ist. Also ja. Wahrscheinlich sind die alle ein bisschen
oder die
Bergsteiger.
Oder die Helikopterfliegerin in der ersten Szene, vielleicht ist sie auch eigentlich eher das.
Nee, sie ist, glaube ich, sogar die Koordinatorin. Also er fliegt ja, ne, glaube ich, und der Alte ja. fliegt und
aber
sie koordiniert.
Aber in der allerersten Szene auch?
Nee, ja, genau. Ich glaube, sie koordiniert nur. Sie ist nur in der, sie checkt nur die Situation und gibt Anweisungen, und er fliegt. Also ich glaube auch eher, dass sie eine so vom Boden ist. Also wie heißt das, wenn man da am Boden bleibt?
Bodenpersonal.
Ja, genau.
Sie ist eine vom Boden.
Genau. Boden. Ich glaube eher, dass sie so Bodenpersonal ist. Ja. Und
ihr dann deswegen gesagt werden muss, weil sie natürlich beim Klettern irgendwie denkt so, oh, ich muss jetzt hier auf die Wand springen, sagt er ihr natürlich, hey, immer gut Halt suchen.
Das stimmt.
Aber das ist halt immer so, ne? Das sind immer diese Erklärtexte, die zwischendurch einfach immer wieder auf. Und ich finde, dieser Film ist voll davon.
Das ja, stimmt. Weil er irgendwie diese seltsame Handlung rechtfertigen muss und dadurch andauernd erklärt wird, was jetzt gerade passiert.
Ja, genau, das ist so ein bisschen
und so.
Indianer und dann. Ja.
Ich war übrigens sehr traurig, hatte einen kleinen Kloß im Hals, als Frank gestorben ist, der Alte.
Ja.
Das fand ich traurig.
Ja, fand ich auch ein bisschen traurig. Ja. War auch ein bisschen unnötiger Figurentod.
Ja, weil wir ihn
finde ich auch.
Weil wir ihn so kennengelernt haben, dass er so diese Kunstsache da für sich entdeckt hat. Und das war irgendwie so ein, das war eigentlich so der sympathischste Charakter und so der Papi von allen. Ja. Und aber auch witzig und aber trotzdem auch, keine Ahnung. Und dann stirbt er so irgendwie. Und ich dachte so, ach, kann der nicht nur verletzt sein?
Ja. Dass er sogar in seinem Filmtod noch nur an den anderen denkt und ihm noch das Messer zusteckt und so. Ja. Das fand ich nicht okay. Ja.
Hat er eben tatsächlich den habe ich mich auch nachher mal gefragt.
Hat er so hingehalten, heimlich.
Ja, verstehe.
Das war noch so sein letzter.
Ja, also emotional fand ich den Film eher wenig. Also ich muss tatsächlich auch sagen, das habe ich auch noch gar nicht gesagt, ich bin tatsächlich ein paar Mal eingeschlafen während des Films.
Ah ja. Siehst du?
Also das war
eigentlich die beste Art, den zu gucken, glaube ich.
Aber ich habe natürlich brav auch immer wieder zurückgespult. Ne? Also ich meine, wer mich kennt, weiß auch, dass Fernsehen gucken mich wahnsinnig entspannt und ich ganz oft einen Film nicht bis zum Ende schaffe und dann immer sage, und was ist jetzt passiert in der Zwischenzeit? aber das, also den, also Emotionen geladen fand ich den jetzt tatsächlich gar nicht.
Ja, es glaube ich, war aber glaube ich nicht sein primäres Ziel, besonders emotional.
Weil sie jetzt gerade sagte,
ich fand das auch ein bisschen traurig, diese eine Szene, wo der Alte, weil er tatsächlich so als der niedliche Part des Films erzählt
wird. Das erklärt
natürlich
alles.
Aber bei allen anderen Figuren.
Nils und ich haben gerade einen aufregenden Essrhythmus und wir essen nur 8 Stunden am Tag und essen dann 16 Stunden nichts.
Ach, ihr macht dieses Intervallfasten.
Genau. Und was halt total super ist, aber was halt phasenweise eine hungrige Tagessituation macht. Und dann weine ich dann viel.
Aber ich habe mir in meinen Notizen, die ich während des Films gemacht habe, habe ich ganz begeistert mit Ausrufezeichen den Satz geschrieben: Explosionen, Hubschrauber, was alles gleichzeitig passiert.
Weil stimmt, da irgendwie passiert viel gleichzeitig.
Andauernd stimmt. Irgendwelche Sachen passieren und so. Und immer wird so, die Action wird auf, die Handlung zwar nicht unbedingt, aber die Action wird immer vorangetrieben.
Das stimmt, also es passiert wahnsinnig viel. Auch, also es gibt irgendwie nicht nur den einen Showdown und so, genau, sondern andauernd gibt es irgendwie so Situationen, wo Sachen explodieren, wo eine Geschwindigkeit aufgenommen wird oder wo irgendwie Leute sterben, mit denen man jetzt nicht gerechnet. Ich habe nicht damit gerechnet, dass die Frau stirbt, zum Beispiel. Also, dass er sie selber umbringt, also die Gangsterbraut. Ja. Das ist, glaube ich, der offizielle Begriff. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Das fand ich, also und so Sachen sind ja echt dann dauernd passiert. Also da, aber wahrscheinlich eher haben sie dann über eine recht spärliche Handlung und Stringenz auch so ein bisschen drüber hinweg explodieren wollen.
Ja, ich meine, der hat was, 65 Millionen Dollar gekostet? Habe ich das richtig gelesen?
Offensichtlich ja davon alleine 40 Millionen für sämtliche Nachdrehs.
Nachdrehs, genau, wollte ich gerade sagen. Aber das ist doch auch krass. Also ich meine, 65 Millionen Dollar für sowas?
Ja.
Vor allem, boah, das finde ich echt krass.
Wenn man überlegt, dass die ja in Italien gedreht haben, wahrscheinlich, weil sie gedacht haben, es wäre günstiger oder so.
Nein, die haben gedreht in Italien, weil Amerika Nein gesagt hat. Die Rocky Mountains wollten nicht. Ah. Die hatten nämlich Angst, dass die Umwelt, dass zu viele Umwelt...
Auch so wie in den Hubschraubern und so.
Genau, also dass Sachen beschädigt werden könnten in den Rocky Mountains. Also ja, es war ganz klar, dass Amerika Nein dazu gesagt hat und deswegen sind sie in die Dolomiten gegangen. Und Italien hat aber auch eine sehr hohe Summe an Kaution abgenommen und zwar und dann auch noch irgendwie vertraglich festgelegt, dass die alles wieder aufräumen müssen, was sie hinterlassen haben. Ja. Also es war so eine ganz krasse Kaution und so eine Klausel im
die sie wahrscheinlich
Vertrag.
Übrigens nicht wiederbekommen haben.
Wahrscheinlich, genau. Aber nee, die Rocky Mountains haben sich ganz klar dagegen. Ausgesprochen.
Genau. Vor allen Dingen haben die ja auch wirklich ganz schön über den Bude da in den Bergen gemacht.
Haben die ja auch, Wahnsinn.
Also, aber auch so Sachen, wo ich dachte, zum Beispiel, da war doch dann diese komische Leiter in den Stein eingeschlagen, ne? Ja. Die er dann da hochgeklettert ist, dass ich dachte, das war mal eine offizielle Leiter oder was? So sind Leute da.
Ja, das stand ja für so eine Mine.
Ja,
oder
ja,
oder?
Genau, also das war mal ein Arbeitsweg. Ja. Das ist auch krass. Und es war bestimmt so.
Mich hat das aber total gewundert, dass Italien dann dazu Ja gesagt hat, weil ich meine, die Dolomiten.
Immer dein. Signore Stallone.
Okay. Natürlich, über Hollywood. Italien müssen wir jetzt nicht reden, aber das ist ja auch, also das ist, die Dolomiten ist ja auch
irgendwie,
sind die
nicht.
Vielleicht
war deswegen auch so viel im Studio, weil sie einfach ganz viel gar nicht da
nicht
machen
da drehen
konnten.
Ne? Ja, ja, genau. Also als ich das nämlich gelesen habe, habe ich gedacht, okay, aber die Dolomiten, das ist ja nun auch wichtig.
Ist ja immerhin das berühmte Eis Dolomiti nach benannt worden.
Absolut richtig. Stimmt.
Aber dann lass uns doch mal langsam zum Ende kommen.
Ja.
Und schau doch mal, was die Tweeties.
Ich fand auf jeden Fall, um das, wenn wir eh zum Ende kommen, um das mal zu sagen, ich fand, das war ein sehr gut harter Endfight, den die da hatten. Stallone gegen John Lithgow auf diesem umgekippten Helikopter, der da noch an der Wand hing.
Stimmt, das
sah gut
aus.
Und
wo
sie da drauf und immer wieder sich so weggeschubst haben und dann so fast hin draufgefallen sind und so.
Währenddessen der Helikopter so nach mehr abgestürzt ist.
Genau, und das war irgendwie, der hatte so eine gute Härte, dieser Kampf. Und dann auch das, und dann stürzte er ab und dann war auch der Film einfach sofort vorbei. Das ist etwas, was ich heute vermisse. Das ist ganz viel, gerade im 70er-Jahre-Kino gewesen. Und auch noch interessanterweise in den 80ern dann nicht mehr, aber so im 90er-Jahre-Action-Kino gab es das dann auch noch 2-3 Mal, dass ein Film sofort vorbei ist, wenn die Handlung zu Ende ist. Also, weil da
nicht
sie,
so wie,
sie leben,
wie bei Herr der Ringe, wo es so 17
genau.
Enden
ja,
gibt,
genau.
Eine halbe Stunde.
So, hallo, Herr Frodo. Sondern da ist einfach so, okay, sie leben, der Rest ist jetzt nicht mehr wichtig, der Film ist zu Ende. Wir haben alles erzählt, was erzählt werden musste. Und das finde ich, das mag ich immer sehr. So.
Stimmt, da kamen dann diese Dudes in den Trenchcoats und so im Helikopter an.
Genau.
Das stimmt.
Genau.
Und was ich auch noch finde tatsächlich, das ist mir auch noch mal aufgefallen mit Sylvester Stallone, dass niemand so gut Schläge spielen kann wie er. Also die Schläge, die er abkriegt.
Ja.
Also der hat immer so eine Kraft und der ganze Körper dreht sich und boah, und das ist also, das ist wirklich eine Kraft. Also ich finde tatsächlich, Schläge ist ja eh immer sehr schwierig so, ne? Aber ich finde, der macht es saugut.
Ja.
Also da war ich echt nochmal richtig beeindruckt. Und wenn der auch natürlich zuhaut, das sieht halt wirklich, das sieht nach Aua aus.
Ja,
das wenn ist, der einmal ausholt.
Das ist halt die große Rocky-Schule, ne? Da ja, hat er das voll. Wirklich bis zum Erbrechen geübt. Also einstecken und so.
Genau, ja. Und ich habe auch diesen Fight, den wir vorhin in der Höhle erzählt haben, da kriegt er ja ordentlich auf die Mütze. Und das macht er so gut. Mhm. Ja, also spielen, keine Ahnung, aber das
die ist sehen super halt echt richtig hart aus so.
Genau.
Und auch so, dass da richtig ernsthaftes Gewicht drin ist und nicht nur so Luft.
Ja, ja, genau.
Mhm. Ja, das finde ich auch, das macht er echt super. Das kann er.
Das kann er.
Einstecken kann er.
Ich mag den übrigens auch echt total. Mhm. Also ich bin ja auch großer Rocky-Fan und diese Geschichte, die da erzählt wird, finde ich so schön. Also da habe ich auch angefangen, den so zu mögen.
Mhm. Ja, Rocky ist Hammer. Die sind echt toll. Ja,
auch super unterschätzt.
Was für ein toller Film.
Ja, ist doch der Film mit dem Boxen.
Auch.
So, dann gucken wir doch mal. Wir haben ja auf Twitter wieder die User gefragt, uns den Film mal in einem Satz oder in einem Tweet zu beschreiben. Und da sind wieder ein paar sehr schöne Einsendungen gekommen. Die eine ist von der Schlot, @derschlot, und er beschreibt den Film folgendermaßen: sehr unrealistisch, dass einem Armdrück-Champion die Frau aus den Fingern flutscht. Vielleicht kein Unfall?
weil er eigentlich verliebt war an seinen besten Freund und für sich alleine wollte.
Ja, ja, absolut richtig.
Ist ja immer der Unterton in diesen 90er-Jahre-Filmen.
Stimmt.
Dann Professor Scorpius, @profscorpius, beschreibt den Film folgendermaßen: eine Runde abhängen mit Sly.
Ja, das ist ja, verstehe. Mhm.
Oder funny, auch hier, funny. Auch sehr naheliegend, Schildkröte 17, @schildkröthome, schreibt: ein Drahtseilakt.
Ich mag das immer, dass die Hörer dann so versuchen, irgendwie so Poernten zu schreiben.
Na, Poernten.
Weil einer hat ja auch geschrieben, hat den Film zusammengefasst als Hoppla.
Ja, das
Hoppla, was für ein Unfall, genau. Oder Hoppla?
Fassi Dunlop war das. Fassi Dunlop @Colonel Rawls hat einfach nur als Zusammenfassung geschrieben: Hoppla.
Ja, genau.
Das fand ich auch sehr schön.
Ja, kann passieren.
Und dann hatte ich hier noch, Johannes.
Das könnte ja auch Hoppla, was für ein Film.
Stimmt,
absolut.
Das stimmt.
Hoppla, was für ein schlechter Film. Ja. Das ist aber mal richtig in die Hose gegangen.
Oder Hoppla, war der gut.
Ja, absolut.
Hoppla, das wurde gedreht.
Genau. Hoppla, so eine schöne Frisur hatte Sylvester Stallone noch nie.
Ja. Das ist meine Emotion.
Ich glaube, wir müssen einen neuen Podcast gründen mit dem Titel Hoppla.
Ja. Sehr gut.
Johannes, @johannes_k, schreibt: John McClane passiert dieselbe Scheiße nochmal auf einem Berg. Natürlich die Anspielung, dass Rennie Harlin Stopp langsam 2 gemacht hat. Der ja die 1:1 Kopie von Stopp langsam 1 ist, nur am Flughafen und jetzt eben auf dem Berg auch wieder Terroristen und so.
Wisst ihr noch, als Terroristen noch weiß waren? Im Film. Ja, gut, in alten Zeiten.
Jan @matchdamni schreibt: man merkt erst, was man hat, wenn es fort ist. Aber manchmal muss man einfach loslassen.
Das ist schlecht.
Und sehr interessant fand ich noch, was @derlesch schreibt, nämlich: bevor es spannend wird, hört der Film auf.
Hä? Das habe ich auch nicht verstanden.
Das kapiere ich überhaupt nicht.
Weil er wollte dann sehen, wie die zusammen Kaffee trinken.
Ja.
Oder was. vielleicht fand er den eben auch nicht so spannend, also weil der vielleicht einfach doch inhaltlich mehr erwartet hat oder so.
Ja.
Also,
aber er suggeriert ja, dass es jetzt erst spannend wird.
Ja, eben.
Mhm.
Also wahrscheinlich guckt er so gerne so vielleicht so
Liebesfilme.
Oder so Anwaltsdramen, weil die ja jetzt befragt werden. Wie kam es denn dazu?
Genau, ja. Sehr gut.
Also so, der Klient ist sein Lieblingsfilm und so. Und jetzt kamen die doch in den Anzügen und jetzt ging es doch erst los. Ja. Das müssen die jetzt alle mal erklären.
Dann findet er raus, dass diese Geldkoffer eigentlich eine Regierungsverschwörung waren, weil die mit giftiger Geldfarbe bedruckt waren.
Giftige Geldfarbe. Ja. Ja, das ist, glaube ich, ein Sketch von Heinz Erhardt gewesen.
Dann kommt Brocco Aronovich und rettet alle.
Ah. Ja. Aber würdet ihr den Film weiterempfehlen? Du wahrscheinlich nicht.
Nicht unbedingt, nein.
Ich vielleicht an so bestimmte Leute. Das klingt so ein bisschen
wie an
Leute,
okay.
Die du nicht magst.
Was denn für,
oder?
Was denn für Leute?
Die möchte ich einfach nicht mehr.
Okay.
Ich würde ihn halt nicht original
als Freunde
Nils,
haben will.
Ich würde ihn original Nils empfehlen, wenn wir nicht zusammen sehen.
Ach so, das stimmt.
Hätten.
Ja, der mag ja auch A Night at the Roxbury und Ey Mann, wo ist mein Auto und so. Ne? Das sind ja dann auch immer so, klar.
Jetzt hat er
Cliffhanger ist ja genauso lustig.
Ja, nein, okay. Aber da, ja, aber das ist ja mehr so.
Geldkoffer.
Aber das sind ja auch trashige. Also deswegen, als du erzählt hast, dass ihr diesen Podcast macht, das war für mich so klar, dass du sowas machst.
Ja.
So.
Ist ja so ein roter Faden, der sich durch Nils Leben
will, genau.
Diese Liebe für Trash.
Ja, genau.
Deswegen weiß ich auch mal nicht, ob das ein Kompliment ist oder nicht, dass du mit mir zusammen bist.
Das ist halt, was ihr als, ich sehe das ja gar nicht als Trash, was ihr als Trash seht. Ja, also
aber
ich,
wir halt
für mich alle. Ist Trash was anderes.
Mhm. Du hast es selber als Trash, also als du mich gefragt hast, ob ich hier mitmachen will, hast du schon auch von Trash-Filmen erzählt, als du über Wimaf erzählt hast. Deswegen habe ich das jetzt nur.
Wir gucken auch Trash-Filme, aber weil die halt dann zufällig auch mit dazugehören. Also wir gucken zum Beispiel alle Nicolas Cage-Filme.
Ja,
und
okay,
das ist
stimmt,
ja wirklich
da ja auch
Konsens, dass der einfach auch mindestens zur Hälfte seiner Karriere Trash gedreht
aber
hat.
Aber auch super Filme.
Ja, absolut.
Klar.
Absolut.
Stimmt schon, ja, stimmt.
Und so, und ich finde
auch alle Julia Roberts Filme, da haben wir Aaron Brockovich auch noch vor uns übrigens.
Aber kein
Trash-Film. Das finde ich aber toll. Film.
Aaron Brockovich.
Da kommst du einfach wieder.
Ja, das, die Julia Roberts Filme. Was habt ihr denn schon alles geguckt?
Die Braut, die sich nicht traut.
Ah ja, stimmt.
Und das hast du. Überraschender, absoluter Favorit von mir, Magnolien aus Stahl.
Ah ja, genau. Mhm.
Den haben wir mit Eddie geguckt von Rocket Beans und wir fanden den alle drei toll.
Ja.
Da habe ich auch geheult.
Ja, weil da natürlich auch die ganz tolle Sally Field die Hauptrolle spielt.
Ja, die
Sally
ist auch
Field
so toll.
Einfach so toll.
Die hat
ja,
da auch stimmt. Einfach so eine geile Szene. Naja.
Und ich habe zuletzt hab ich ein Interview gesehen.
Haben jetzt die Leute auch schon gehört, glaube ich. Die kommt ja vor. Hier
um diesen Kreis noch zu schließen, zu meiner Leidenschaft für einen gewissen Typus Schauspieler. Ich habe zuletzt ein aktuelles Interview gesehen mit Burt Reynolds. Der war in so einem Frühstücksmagazin, Good Morning America oder so. Weil der in Amerika jetzt einen neuen Film laufen hat, wo er so einen alternden Hollywood-Star spielt, irgendwie so. Der irgendwie nicht mehr so richtig kann. Und wenn du den jetzt siehst in Interviews, siehst du auch, dass der auch nicht mehr kann. Also der ist total fertig und murmelt nur noch und ist so ganz gebückt irgendwie. Und du siehst einfach, dass der total fertig ist. Dem geht's echt überhaupt nicht mehr gut. Und das war, aber das Interview war so schön mit dem, weil dann diese aufgekratzte Frühstücksmoderatoren, wie die halt immer so sind, das ist ja auch bei Good Morning America, ist das ja die Kristen Wiig immer so nachgemacht hat mit diesem Weinflaschen trinken in Saturday Night Live. Mit der sitzt er im Interview und sie ist immer so, Mr. Reynolds, Burt, you are such a legend. We all remember Smokey and the Bandit, awesome movies und so. Und ist die ganze Zeit halt, wie diese Moderatoren so sind. Und er erzählt immer so ein bisschen und sie fragt dann irgendwann, weil sie sagt dann auch so, yeah, we know you're a playboy, you had them all und so. Und dann fragt sie irgendwie, was er am meisten bereut oder welche Frau er am meisten vermisst oder bei welcher Frau er es am meisten bereut, sich von ihr getrennt zu haben. Und dann siehst du wirklich, dass der ganz traurige Augen kriegt und dann sagt Sally Field.
Oh, wow.
Und dann sagt er Sally Field und dann sagt sie, aber warum Sally Field? Und dann sagt er so, weißt du, ich hatte die schönsten, die waren alle schön, die Frauen, die ich hatte, aber Sally hatte Talent wie keine andere und es gibt nichts Schöneres. Mhm. Und das ist wirklich so eine ganz späte Lebensend-Liebeserklärung. Ja, das
super.
Ist wirklich sehr, sehr rührend gewesen.
Ja, wow.
Na,
ganz
also auch, dass der so ja, dass der so offen ist, ne?
Ja,
also,
ja.
Finde ich auch.
Das war echt schön. Habe ich jetzt nochmal ein Kloß im Hals?
Ja, ich hatte auch, ich habe Gänsehaut auf dem Kopf hier. Oben.
Sag mal, apropos Christopher Walken, das ist ja einer auch deiner Lieblinge.
Absolut.
Ich habe gehört, dass der ja die Rolle von dem Bösen spielen sollte eigentlich, hier bei Cliffhanger.
Ach ja?
Und dass er das abgesagt hat.
Das hätte sehr gut gepasst und auch, dass es abgesagt hat, passt sehr gut.
Finde ich auch. Da habe ich dann auch gedacht, als ich den Film gesehen habe, ich gesagt, ja, finde ich,
da
hat er schon auch einen guten Move, dass er das nicht gemacht hat.
Wie hieß der Bond mit Grace Jones?
A View to Kill.
Da ist er ja der blondierte Bösewicht.
Genau.
Also da haben wir ihn ja alle als, der gehört eher in die Stadt.
Da sieht er auch, blondiert sah der auch echt geil evil aus.
Ja.
Das war echt.
Und der
das
sieht ja, der hat ja schon so ein sehr spezielles
so
Gesicht.
Ja.
Ja, so wie zum Beispiel der Sänger von Scooter.
Ja, genau, zum Beispiel. Aber es stimmt, es bekommt sowas sofort sehr befremdliches.
Ja,
so Albinos, aber es hat ja manchmal sowas, ne? Das ist so.
Ja, es sieht auch immer so künstlich aus. So.
Ja, genau, künstlich.
Genau,
So. Ja.
So uneinschätzbar, ja.
Na.
Total. Naja.
Es war ein, also ich finde, es ist ein spannenderer Film, als ich gedacht hätte, aber es war eine, ein viel schöneres Gespräch, als ich mir das jemals hätte träumen lassen können. Das hat ganz riesengroßen Spaß gemacht. Danke, dass du da warst, liebe Chiara. Ja,
danke, ihr Süßen. Vielen, vielen Dank für die Einladung und hat mir sehr großen Spaß gemacht und ich fand tatsächlich auch das Gespräch jetzt im Nachhinein, denke ich so, war ja doch nicht so schlecht, weil wir hatten ja ganz schön viel darüber zu erzählen, ich finde auch das Gespräch wesentlich schöner als den Film.
Ihr beide wart auch hammer vorbereitet. Ich ja gar nicht.
Ja. Die Story unseres Lebens. Ja. Also das ist, glaube ich, da kriegt man hier den einen oder anderen Einblick in unser aller Privatleben mit Nils Muckelberg. Ja, ich komme dann, ne? Also ich muss sagen, dass ich jetzt im Gespräch tatsächlich ein bisschen zu Chiara rübergerutscht bin, was die Meinung über den Film angeht.
Ah, okay. Ja. Mhm.
Also, weil irgendwie so, ich weiß auch nicht, ich hatte halt einen leeren Magen.
Das erklärt alles.
Ja, das erklärt alles. Also hoffentlich seid ihr nächste Woche wieder da und wir freuen uns schon ganz doll. Ich weiß gar nicht, was nächste Woche passiert. Wir lassen uns alle überraschen.
Nach wie vor, wenn ihr uns irgendwie schreiben wollt, schreibt uns gerne auf Twitter oder unter unserer E-Mail-Adresse.
Ja, wimav@pullartist.de.
Ja. Und auf Twitter rufen wir regelmäßig dazu auf, dass ihr uns Filmzusammenfassungen schreibt, also da auch unbedingt im Account folgen, damit ihr hier vielleicht vorgelesen werdet. Und natürlich gerne liken, auf iTunes bewerten, abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt und unbedingt all euren Freunden sagen, dass das der beste Podcast ist, den ihr jemals gehört habt.
Auch wenn ihr das nicht findet.
Ja, eben. Ja. Absolut. Trag es raus. Chiara, komm bitte unbedingt gerne wieder.
Sehr gerne, ihr Lieben.
Wir suchen uns dann nochmal so einen schönen Film für dich aus. Nächstes Mal
wir gucken
anderes.
Übrigens auch alle Stephen King-Verfilmungen. Also da
habe ich schon gehört. Ja, das ist auch cool.
Shining fandst du doch so gut.
Shining fand ich super.
Das habe ich mich nie getraut zu gucken.
Ich habe
Schiss davor, dass ich den jetzt gucken muss. Ohne Scheiß, richtig Angst.
Ja, und ich liebe ja sowieso Gruselfilme. Also ich ist ja einfach...
Und ich halt gar nicht. Also da könnten wir uns nochmal...
Obwohl, ich bin auch jemand, ich bin tatsächlich... Also ich kann nicht alleine Gruselfilme gucken. Also
aber
frag mal Nils.
Ja,
also Nils musste dann immer bei mir schlafen oder irgendwie Händchen halten, auf jeden Fall. So, weißt du? No?
Ja.
Und ich brauche immer jemanden, der dabei ist.
Aber
ich will sie.
Spaß.
Und ja, mega. Ja. Und es gibt so wenig Leute, die wirklich Gruselfilme, also in meinem ganzen Freundeskreis immer so, nee, mach mal alleine. Und Nils ist ja immer dann dabei am Start. So.
Da ist halt
das ist echt schwierig, Gruselfilme zu gucken, finde ich. Und wie gesagt, ich kann es auch nicht alleine.
Es gibt leider auch nicht so viele gute Gruselfilme. Das ist
stimmt.
Auch ein Problem.
The Conjuring fanden wir aber sehr, sehr geil.
Der war sehr, sehr
das
gut.
War echt einer meiner letzten Gruselfilme, den ich super fand.
Aber da war ich halt schon 4 Tage wach nach dem Trailer. Also ich kann, das ertrage
stimmt,
ich gar,
der
weil
ist
ich
aber muss, auch ich, wirklich krass.
Ich muss wirklich Urlaub nehmen nach so einem Film. Ja. Ich bin dann auch, ich träume davon und dann schlafe ich und ich traue mich auch gar nicht zu schlafen und so. Also ich kann, das ist für mich richtig wie so Marathon laufen oder so.
Ja, das ist ja auch so. Es ist ja auch mega Stress. Du setzt ja deinen Körper echt unter Stress. Ja.
Ja. Also so. Nochmal auch fette Props an mich selber, dass ich mich darauf eingelassen habe.
Yay, yeah, Maria.
Herzlichen Glückwunsch.
Go for it, ich denke an dich. Ich schreib dir zwischendurch den SMS, wenn du Shining guckst.
Na, wir gucken
so
den alle schön zusammen.
SMS dann so. Nur so SMS, wo so drin steht, ich sehe dich.
Genau. So anonyme heute Abend komme ich vorbei. 1, 2, 3. Chiara, komm vorbei.
Und mit dieser Familienliebe beende ich diese Folge und hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.
Bis dann, macht's gut.
Tschüss.
Wiedersehen macht Freude.
Wie
Wiedersehen.